Psychotalk. Drei Herren auf der Couch, die sich zusammengefunden haben. Der altbekannte Hoaxmaster.
Schland!
Sebastian Bartuschek. Und Sven Rudloff. Drei Psychologen. Psychotalk. Psychotalk. Drei Herren auf der Couch. Psychotalk. Psychotalk. Unserem beiden Wingman. Die sich zusammengefunden haben. Psychotalk. Hoaxmaster und seinen beiden Wingman, die sich zusammengefunden haben. Drei Herren auf der Couch. Drei Psychologen. Psychotalk. Psychotalk. Hallo und herzlich willkommen zum dritten Psychotalk. Drei Herren auf der Couch. Mit mir dabei wieder Sebastian Bartuschek. Hallo Sebastian.
Schland!
Und Sven Rudloff. Hallo Sven.
Hallo, hello, hello.
Oder ja, und ich bin ja der altbekannte Hoaxmaster. Und heute haben wir uns gedacht, wir beschäftigen uns mal, beziehungsweise nicht wir haben uns das gedacht, sondern Sebastian hat es uns aufgezwungen, dass wir uns mit Fußball beschäftigen sollen, Sebastian, ne?
Schland!
Wie kommst du eigentlich darauf, dass wir heute eine Sendung über Fußball machen sollen?
Ja, ich gehe ja nur unseren Hörerwünschen nach. Es wurde tatsächlich geschrieben, ob wir nicht Lust hätten auf ein EM-Sonderspecial. Und ja, klar.
Dann haben wir das gemacht.
So sind wir.
Wir haben tatsächlich ein paar Fragen, die wir abarbeiten können, aber zunächst wollen wir vielleicht noch ein, zwei formale Dinge regeln. Interessanterweise wollt ihr ja offensichtlich mehr von uns hören, was uns ja am allermeisten überrascht. Eigentlich haben wir immer nur Lust, in der Regel ein bisschen Abstand miteinander zu telefonieren, weil wir ja in unterschiedlichen Städten uns befinden. Aber wenn ihr jetzt wollt, dass daraus auch ein Podcast wird, dann brauchen wir natürlich noch Dinge. Zum Beispiel bräuchten wir eine schöne Anfangsmusik für den Psychotalk. Oder aber auch ein schönes, ja, Topic ist echt Fußball, aber wird trotzdem interessant. Ein schönes Logo könnten wir auch noch gebrauchen, insbesondere für den Podcast-Feed. Und irgendwann werden wir auch noch eine Seite stricken und werden, denke ich, auch noch so mit Logo und CI und solchen Geschichten mal arbeiten. Also wer da Ideen hat und sagt, Psychotalk ist unterstützenswert, dann schickt uns einfach Vorschläge für Vorspann, Musiken oder sonstige Dinge, oder?
Ja, sehr gerne. Aber vielleicht für die Zuhörer, die gerade so wie ich völlig verwirrt sind, in welchem Chatraum wir uns eigentlich auf der Merp-Merp-Seite befinden, Alexander.
Ja.
Wo sind wir jetzt? Wir sind in 3.
Wir sind offiziell in Merp-Merp 3. Das ist genau, weil nämlich nachher noch zwei EM-Casts laufen mit jeweils eigenen Chaträumen. Und da soll es jetzt eigentlich so sein, dass man auch den Merp-Merp 3 Chatraum sieht. Insofern super, wenn alle Join Merp-Merp 3 noch eingeben. Also Thema Fußball, wird gerade schon geschrien, oh Gott, wie kannst du um Fußball gehen? Aber natürlich haben wir unseren Psychotalk-Twist. Und wir haben von dem Frecker-Fracken, oder wie spricht man es aus?
Frecker-Fracken?
Haben wir ein Feuerwerk an Fragen, so möchte ich das mal formulieren, bekommen. Der hat sich richtig Mühe gemacht, nachdem Sebastian das über die Social-Media-Kanäle geschickt hat, dass wir uns mit dem Thema Fußball beschäftigen wollen. Und wir haben letztendlich ein paar Kategorien, das können wir ja schon mal nennen. Mal gucken, ob wir dann bis zum Ende auch durchkommen. Und zwar gibt es die Kategorie Gewalt und Co. im Fußball. Sicherlich ein ganz spannendes Thema. Dann auch eine interessante Überschrift, Sexualität. Was sich dahinter verbirgt, werdet ihr nachher hören. Die Kategorie 3, Stress. Und die Kategorie 4, Hokus Pokus. Was natürlich für uns Skeptiker wieder auch ein schönes Thema ist. Aber lasst uns doch mal mit der Kategorie Gewalt und Co. anfangen. Und da hat uns der Fracken gefragt, er könne nicht, die Frage vor den Gewaltexzessen in Polen und der Ukraine bei dem Spiel fand er sehr merkwürdig. Nee, Polen-Russland war es, ne?
Ja.
Quatsch erzählt, ja. Polen-Russland. Ja. Und da hat er so ein paar Probleme, das nachzuvollziehen und fragt jetzt uns, was geht in einem Fan vor? Und ich lese das mal gerade sofort den ersten Themenblock, den er schreibt. Wie kommt es zu der emotionalen Bindung an einen Verein, wenn es außer der Heimatstadt keine weitere Bindung zu dem Verein gibt? Wenn es noch nicht mal diese Bindung gibt, warum Menschen zu solchen Gewaltexzessen neigen? Und ist eine Nationalmannschaft dann, so wie jetzt gerade geschehen, der nächste Level der Gewaltbereitschaft? Also zunächst mal sozusagen städtische Identifikation mit dem Verein und dann letztendlich dann nationale Identifikation. Was erzählen wir denn dazu?
Vielleicht darf ich, bevor wir in die inhaltliche Sache einsteigen, auch noch hier eine formale Sache machen.
Oh ja, gerne.
Und zwar habe ich übrigens, angeregt von der Jule heute eine Aktion gestartet. Krombacher rettet ja den Regenwald. Pampers schützt Kinder weltweit vor den Sachen, wo man sie gegen impfen kann. Und auch ich, liebe Hörer, habe mich entschlossen, uns allen zu helfen, und zwar euch. Das Angebot steht, haben wir heute im Peak mehr als 100 Hörer, spende ich 10 Euro an einen von euch zu benennenden gemeinnützigen Verein. Und der Fracker Fracken hat vorhin getwittert, er legt auch noch einen Fünfer drauf. Also mehr als 100 Listeners, ihr könnt heute einfach sharen und darauf hinweisen, dass da reingehört werden soll. Es geht hier nur um Live-Sachen. Also da gibt's heute 15 Euro für einen guten Zweck. Das ist das eine und das andere. Ich weiß, der Sven ist schon vorbereitet, der Alexander auch. Lasst uns einmal hier passend zur WM etwas Alkohol trinken. Ich habe mir hier einen polnischen Wodka, Wódka Kołobrzeska, eingeschenkt. Sven, wenn ich richtig informiert bin, steht bei dir Whisky?
Ja, ich bin kürzlich der Old Whisky Society beigetreten und ich habe hier noch 4 kleine Proben stehen. Das ist jetzt kein irischer Whisky, aber gut, die Schotten sind sowieso nicht mit dabei, aber das soll mich nicht daran hindern, hier dann zwischendurch meinen Whisky zu verkosten.
Okay. Alexander, was hast du da stehen?
Also ich habe jetzt gerade aktuell, in einem Gläschen, weil du im Vorgespräch darauf schon hingewiesen hast, habe ich ein hervorragendes deutsches Erzeugnis vor mir stehen, den Wodka Rachmaninow, werden viele aus dem Lieden des
Chaos kennen. Das ist die Krone, glaube ich, der Wodka-Braukunst in Westfalen.
Genau. Den habe ich jetzt gerade vor mir stehen, der ist gut gekühlt und ich werde nachher aber natürlich auf mein Standard-Skype-Getränk umsteigen, das ist der Cubra Libre. Heute Abend. Und ich möchte an dieser Stelle übrigens auch noch anmerken, dass ich wollte dich gerade in deinem Redefluss nicht unterbrechen, natürlich auch ich 10 Euro beisteuern werde, wenn wir im Peak mehr als 100 Listener haben. Also da will ich mich ja auch nicht verwehren dagegen. Und ich weise nochmal darauf hin, dass Hoaxilla ja auch sehr gemeinnützig ist. Also man könnte.
So, dann lass uns erstmal trinken.
Ja.
Auf eine wunderschöne EM und darauf, dass ich mit euch beiden hier wieder mal podcasten darf.
Ja, zum Wohl.
Ja, zum Wohl.
Wunderbar, Rachmani nochmal.
Ja, ich.
Ach, du hast ihn jetzt geäxt.
Ich bin Pole, nicht Deutscher, ne?
Da geht's schon los. Da sind wir mitten im Thema.
Guck mal, hier kommen noch mehr Leute, die spenden. Das ist doch auch schon mal super.
Also ich bin natürlich auch dabei, muss ich natürlich nochmal erwähnen.
Super, dann sind wir schon bei 45 Euro, ne?
Mhm.
Herrschaften, es stehen 45 Euro für einen gemeinnützigen Zweck im Raum, wenn wir 10 mal 10 Hörer haben.
Genau.
Sie mal sehen.
So sind wir natürlich, liebe Kinder. Der 2 Promille im MCAST. Ja, ich habe ja schon 1,5 Promille. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Der Alkoholkonsum des Hooks.
Ja, wir gucken mal, ob wir noch bis zum bis zum Live-Kommentieren kommen um 9:15.
Sind wir denn wirklich noch am Übersteuern, das wurde uns hingewiesen? Sonst müssten wir den Rainer nochmal darauf hinweisen, dass es den Hinweis gab, dass wir etwas übersteuern würden. Könnte der Chatter nochmal ganz kurz, wir müssen jetzt mal so 3 bis 5 Sekunden warten, bis das bei der Hörerschaft angekommen ist. Ich habe mich ein bisschen runtergeregelt.
Ich mich auch.
Ich kann mich nicht runterregeln.
Wie viele Hörer wir zurzeit haben, das ist geheim.
Mhm. Ach so, ich wollte es gerade sagen. Also wir sind noch deutlich unter 100.
Also das in jedem Fall, das kann man glaube ich sagen, weil sonst würde der Rainer uns dann nämlich dann Bescheid sagen.
Nein, ich sehe das hier auch. Ich habe mir das gemerkt, was er mir letztes Mal erklärt hat und ich sehe das tatsächlich.
Ja, super. Ich glaube, der Team-Stream funktioniert. Der Rainer guckt nochmal nach. Wunderbar. Also, okay. Dann haben wir noch was Formales zu klären, Sven. Lass uns mal kurz, bevor wir auf den Fußball, weil ich finde ja diese Whisky Society finde ich ja auch eine ganz spannende Angelegenheit.
Ja.
Wir haben ja eben schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, schon so schön am Trinken sind. Erzähl doch nochmal, Sven, worum geht's in dieser Whisky Society? Ich bin schon am Leinen.
Das geht gut los. Nein, also die Scotch Malt Whisky Society gibt es schon eine ganze Weile, ist in Edinburgh gegründet worden, glaube ich mal in den 70ern oder so, oder Ende der 60er. Und da gibt es dann auch nationale Niederlassungen, also die für Deutschland wird unter anderem aus den Niederlanden, um Gottes Willen, mitbetreut.
Soll ich nochmal an Nulpen aus Amsterdam erinnern?
Nein, ist schon okay, weil der Whisky kommt ja tatsächlich aus Schottland. Nein, was die machen ist, dass die Society also bei schottischen Destillerien also durchaus eigene Fässer abgreift und die sozusagen dann auch verkostet und über die Society dann Abfüllungen vertreibt, die man also nicht im freien Handel bekommen kann. Und wenn man da Mitglied ist, dann kann man also auch an Tastings teilnehmen und bekommt diese Whiskys, kommt dann diese Whiskys ran, kommt dann auch ein bisschen günstiger ran. Und das ist eigentlich so ganz interessant. Man kann zwar dann nachgucken, was das für Destillerien sind, aber was ganz spannend ist, die machen dann regelmäßig, wählen die dann eben neue Abfüllungen aus. Das ist alles Cask Strength, also um das zu erklären, also es ist ja so, dass normalerweise im freien Handel wird Whisky ja nicht in Fassstärke in Umlauf gebracht, sondern bereits verdünnt auf, sag ich mal, normalen Alkohol, also das heißt normalen Alkoholgehalt runter. Und diese Geschichten hier sind also tatsächlich alle Cask Strengths, das heißt, die muss man also selber noch ein bisschen verdünnen dann nach eigenem Geschmack.
Und haben die sonst, wenn du die nicht verdünnst?
Also die ich jetzt zum Beispiel hier vor mir stehen habe, die bewegen sich so zwischen 51, das ist eigentlich relativ wenig, 51 und 67 Umdrehungen.
Also Richtung Absinth-Level eigentlich schon gehen, ne?
Ja. Und da habe ich lange Zeit mit geliebäugelt und habe das jetzt mal gemacht, auch dadurch, dass ich eben häufiger mal in Schottland im Urlaub bin. Und dann werde ich da auch mal bei den, also sie haben auch 2 Society-Häuser in Edinburgh und noch ein paar in London. Weltweit weiß ich jetzt gar nicht, wie es da aussieht, wo man eben auch hingehen kann, tatsächlich dann auch essen kann, Whisky probieren kann und so weiter.
Schick. Das muss ich mir auch nochmal überlegen. Klingt sehr interessant.
Ja. Aber
ich muss ja zunächst mal einen Umzug bezahlen.
Genau.
Ach, Hoxilla-Leute machen das doch von dem, was sie beim Flattern einnehmen, mal eben.
Selbstverständlich. Selbstverständlich, zumal ja Instacast nicht mehr flattert. Aber wir wollen ja keinen Tech-Podcast machen, das ist ja nicht das, was wir tun werden. Ja, hier wird auch gerade schon retweetet, dass wir spenden wollen. Also insofern schön mitmachen, 100 Hörer und es gehen 45 Euro nach draußen ein bisschen.
Ich habe übrigens vorhin im Vorgespräch bei Twitter, um auch mal das Wort Vorgespräch zu benutzen,
ist cool, ne?
Jule gegenüber klargemacht, dass das ganz schön viel Geld schon wäre, 10 Euro. Der durchschnittliche Ghanar oder das oberste Fünftel der ghanaischen Bevölkerung verdient $1 am Tag.
Krass.
So, und jetzt überlegt mal, wie viel ghanaische Fußballspieler wir für 45 Euro bezahlen könnten.
Das ist ganz schön ordentlich, ne? Und also guck, wie
das ist eine ganze EM, nur dass Ghana eben nicht in Europa liegt.
Mann. Ja, lass uns mal auf Gewalt im Fußball kommen. Vielleicht, Sebastian, was mir bei Gewalt und Fußball ja mal einfällt, ich finde die Geschichte ja nach wie vor grandios, die Geschichte der Wiener Skeptikerkonferenz. Bist du bei mir?
Ich bin bei dir, aber ich kann dir nicht folgen. Das ist mein Problem.
Also gerade. Wir waren, ich führe mal aus, dann macht vielleicht bei dir Klick. Wir waren bei der Wiener Skeptikerkonferenz. Das war im Juni 2010. Was haben wir denn?
2011. Elf muss das gewesen sein.
Haben wir in einem Hostel gewohnt, Herr Sebastian und ich. Ja. Und als wir nach dem ersten Konferenztag nach dem eigentlichen Absacker zurück ins Hotel kamen.
Yeah. Jetzt langsam macht's Klick. Ich erzähl mal weiter.
Kamen wir zum Hotel und da Sebastian raucht und man es dann ja vor dem Hotel da abhalten muss, setzten wir uns da auf so Bierzeltbänke waren das, glaube ich, ne? Und da waren zwei Gruppen unterwegs, die dort auch saßen. Das eine war ein Junggesellinnenabschied.
Der war an dem Tag nicht ein EM-Qualifikationsspiel?
Genau, Deutschland-Österreich.
Österreich. Ich habe mich gerade gefragt, wer die andere Mannschaft war, weil in Wien das macht Sinn, ja.
Naja. Weiter. Hm? Ja. Und das war also die eine Population, die sich dort aufhielt, war also ein Junggesellinnenabschied. Was ganz spannend war, war eigentlich kaum jemand die Braut kannte. Das war nicht.
War die denn zwischen abhanden gekommen oder wie?
Wer ist ja nein, die war schon dabei, aber als Sebastian und ich dann so ein bisschen im Gespräch raussehen wollte, wie man so in Beziehung zueinander steht, war es irgendwie so, dass alle sagen, ja, eigentlich kenne ich sie gar nicht, aber irgendwie konnte wohl keiner und dann bin ich auch mitgefahren, weil Wien ist ja auch voll. Das war das eine. Und das andere war dann eine Gruppe von deutschen Fußball-Hooligans.
Ja,
Sebastian, ich erzähl du mal weiter, weil du kannst das schöner, du hast das ja deutlich
mehr. Ich weiß gar nicht mehr, ich weiß nur, ich hatte viel Verständnis, wie immer.
Ja.
Und ich weiß, dass das einige von den Jungs als Hools eingestuft waren und deswegen nicht ins Stadion reinkamen. Und ich erinnere mich hauptsächlich an eine Szene, wie zwei von denen extremst besoffen waren und die ganze Zeit rumgebaggert haben an einer von diesem Junggesellenabschied.
Ja.
Aber der eine richtig peinlich so und der andere dann eher so den Wingman machend, also so, ey, ich schütze dich vor meinem assigen Kollegen so, aber dafür musst du mit mir in die Kiste, so mäßig. Und ich weiß, dass mir irgendwer, weißt du, wer das war? Das war dann drin, hat mir diese Anfang 40-Jährige,
so.
Ich weiß gar nicht was, die hat mir dann erzählt, dass sie irgendwie ein Kind haben wollte und dann hatte irgendwer leichtfertigerweise gesagt, dass ich Psychologe bin. Und dann war ich mittendrin in dieser Duba. Ich danke dir bis heute dafür. Ich habe das verdrängt scheinbar. Und dann erzählte sie mir ihr ganzes Leben und welche Befruchtungsmethoden sie ausprobieren würde. Und ich habe dann ihr erzählt, dass Dawkins ja tatsächlich in der Reproduktion den einzigen Sinn der menschlichen Existenz sieht. Habe also den Druck unweigerlich ein bisschen erhöht. Und habe dann aber einen Moment genutzt, wo sie auf dem Pott war, glaube ich, um mit dir zusammen, also nicht mit dir zusammen, sondern gemeinsam mit dir nach oben schlafen zu gehen, ne?
Ja, dann muss ich das noch ein bisschen ausfüllen, weil ich da noch deutlich bessere Erinnerungen habe. Das Lustige war, ich weiß gar nicht mehr, wie er hieß. Ich meine, er hieß Kevin oder so. Also so auch ein relativ klassischer Name aus dem Ruhrgebiet, der dann, und wir haben 50 Euro, übrigens sehe ich gerade im Chat, zum Spenden. 100 Hörer, Leute, denkt dran. Und bitte weiter twittern, weil wenn wir das machen, reden wir nicht flüssig. Und der kam aus dem Ruhrgebiet auch und das war sowieso, wo konntest du sofort so mit dem auf einer Empathiewelle schwimmen. Und das Lustige dabei war, wir sind ja bei Gewalt und Fußball, war, dass, benennen wir ihn mal Kevin, total angepisst war einer der Freunde von ihm aus dieser Hooligan-Truppe ja im Knast saß.
Ach, richtig.
Weil die ja, wie du schon sagtest, nicht ins Stadion gekommen sind, dann marodierend, also sie hatten Spaß, marodierend durch die Wiener Innenstadt gezogen sind. Und dann ist er an einen Plastikstuhl von einem Café gekommen, Klammer auf, wahrscheinlich durch die Gegend getreten oder geschmissen. Und dann haben die...
Ja, das glaube ich bis heute ja noch nicht. Aber mach weiter, ja.
Ja, also, ja, gut, also wie auch immer. Also auf alle Fälle haben die Bullen den dann eingesackt und er wäre der Einzige gewesen, der nichts gemacht hätte. Und das war ja eigentlich der kleine Junge aus der Gruppe und der war ganz unschuldig. Ja. Und das Lustige dabei, Sebastian, das hast du wirklich alles verdrängt, war ja, dass dann eine von diesem Junggesellenabschied, also diese Blonde, die war ja ehemalige und Undercover-Polizistin.
Oh, ey, Gott. Genau, stimmt.
Das war ja eine stimmt. Situation, die du gar nicht weiter so schildern kannst. Und die hakte dann sofort ein und fing dann an, darüber zu diskutieren, in welche Kategorie denn diese Hooligans gehören würden. Und da gibt's ja irgendwie Typ 1, 2 und 3, oder wie war das?
Nee, ne? ABC gibt's, ne?
Oder ABC. Und irgendwie A sind die ganz schlimm. B die halbschlimmen und C die eher unscheinbaren Hooligans, ne? Oder wie ist das?
Nee, ich glaube C sind die Vollassis.
Okay, dann so rum. Und auf alle Fälle waren die, glaube ich, Kategorie B, was aber schon bedingt hatte, nein, er war Kategorie B, der Kevin, der sich mit uns unterhielt. Und wir hatten aber auch Kategorie C-Hools dabei, was bedingt hat, dass die nicht über die deutsch-österreichische Grenze nach Wien einreisen oder nach Österreich einreisen konnten, sondern die mussten den Umweg nach Ungarn machen, um dann über Ungarn nach Österreich einzureisen, weil sie sonst gar nicht reingelassen worden wären ins Land. Mhm. Und das Tolle war dann ja, also es war ja eine relativ gelöste Atmosphäre zum Glück. Deutschland hatte ja dann auch gewonnen, die Jungs hatten gute Laune. Dass du ja den wirklich auch in dein Gespräch, also der typische Psychologe, den du ja dann eigentlich hättest verleugnen wollen, kam ja in dir durch. Und du hast ihn nach seiner Lebensgeschichte gefragt und was er so beruflich macht. Und der irgendwie machte der Autoreifen schwarz, ne?
Ja.
Irgendwie so, irgendwie.
Ja, ne? Also der war Hartz-IV-Empfänger.
War er?
Ja, klar, das andere war ja schwarz.
Ach so, das war dann okay. Naja, auf alle Fälle, genau. Der machte dann auch noch irgendwelche anderen Geschäfte nebenbei, was dazu führte, dass der offensichtlich dann doch ganz gut Geld in der Tasche hatte und uns die ganze Zeit alkoholische Getränke ausgab. Ja. Und sag mal einem Hooligan, der Oberarme hatte, die größer sind als meine Oberschenkel. Ich möchte jetzt kein Bier mehr trinken. Das Lustige war dann ja, Sebastian, als wir drinnen saßen und der machte ja einen ganz netten, wie du immer gesagt hast, das ist doch der nette Junge von nebenan.
Ja.
Und das, so sind die ja auch. Das Geile war dann ja eine Situation, wo er dann also ein Bier bestellen wollte, so nachts um 2. Und das war halt so ein AO-Hostel oder so hieß das Ding, wo also irgendwie, glaube ich, irgendwelche Studis da dann nachts die Theke betreut haben oder so. Und der eine Student, so ein 19-jähriges Jüngelchen, der kam nicht schnell genug ran, um ihn zu bedienen, irgendwie so. Und dann war das echt so ein Gewaltpotenzial, was plötzlich in dem Typ war, so mit dem Motto, ich stehe jetzt hier schon 30 Sekunden, willst du mich jetzt hier runter machen, dass du nicht auf mich reagierst? Und der hatte den halt einfach nicht gesehen in dem Moment, weil die Theke war so zweiteilig, also du konntest einmal mit dem Rücken auch zu ihm stehen, weil dann noch eine zweite Theke sozusagen da war. Und da habe ich schon gedacht, uiuiui, also da ist natürlich durchaus Gewaltpotenzial. Und dann, wie gesagt, da noch dazwischen dann eben diese Frau, die Sebastian ihre Lebensgeschichte erzählt hat, dass sie den größten Biergarten, wo auch immer sie herkam, München, keine Ahnung, gehabt hätte. Und den hat sie aufgegeben für ihren Typen und der hat immer gesagt, er macht ihr ein Kind. Und jetzt ist er 40, das war die Story. Und jetzt 10 Jahre zusammen und jetzt hat er ihr doch kein Kind gemacht. Und
ich habe ihr, glaube ich, geraten, sie soll den Kerl verlassen, ne?
Kann das sein? Du warst dann sehr schön, sehr schön ihr Lebensweisheiten gegeben. Und ich habe mir dann ja den Spaß gemacht, weil ich ja aus der Situation raus wollte. Erst hatte ich ja ihr geplagt, dass du Psychologe bist, weil ich dachte, das wird dir unangenehm. Das reichte dir aber noch nicht. Du warst dann fröhlich. Wir waren natürlich dann auch dementsprechend angetütert, weil er auch nicht nur Bier, sondern auch Kurze die ganze Zeit ausgibt. Also du hast dann noch ein bisschen so und dann hörte sie sich auch Ratschläge von ihr. Und dann habe ich gedacht, um die Situation zu beenden, auch daran wirst du dich erinnern, dass ich den Hinweis fallen ließ, dass das ZDF morgen vorbeikäme, um mit dir noch eine Nummer fürs Fernsehen zu drehen.
Ich hatte das komplett verdrängt. Ja, ich weiß,
was ja,
richtig.
Und was ja stimmt, ne? Also das war ja keine Lüge. Die wollten mit dir so eine Nummer Verschwörungstheorien machen. Ja. Und was dann dazu führte, dass die ja spontan von neben dir sitzen, umschwenkt zu auf dir sich zu befinden in verschiedenen Situationen. Und dann, als sie auf Toilette ging, hast du gesagt, komm, lass uns mal schnell nach oben gehen.
Ja. Ich hatte das komplett vergessen. Also ernsthaft, jetzt, bis du das jetzt erzählt hast.
Verdrängt, würde ich sagen. Nicht vergessen, verdrängt.
Auf alle Fälle, was ich damit sagen will, das können wir mal als Einstieg zum Thema auch benutzen, ist die Tatsache, dass dieser Ruhl doch offensichtlich auch ein Gewaltpotenzial zumindest in sich birgt, kontrollierbar oder nicht, das mir in der Form fremd ist. Also ich kann auch gerne mal fluchen oder laut werden, aber ich kann das nicht in körperliche Gewalt umswitchen. Und hat er da in dem Moment ja auch nicht. Aber da ist mal die Frage, wie viel fehlt noch, damit er umswitcht. Und trotz allem konnte ich dann auch nachvollziehen, das, was du immer gesagt hast, Sebastian, diese Aussage, na, aber eigentlich sind das ja die lieben Jungs von nebenan. Und du hast da, glaube ich, mehr Erfahrung durch dein Leben im Ruhrpott, oder?
Ja, ich denke tatsächlich, dass das ein Aspekt ist. Ich war ja früher, bis zum Wiederaufstieg 89, 90, war ich sehr, sehr viel im Stadion, also ne, Schalke, klar. Und dann in der ersten Liga weniger, weil ich nicht die Zeit hatte. Kollegen haben immer noch Dauerkarten und natürlich haben wir keine Sitzplatzkarten uns geholt, sondern haben immer gestanden. Und das finde ich ja, ist ja das Schöne im Stadion, gerade auch früher gewesen, dass du da mit allen sozialen Schichten in Berührung kommst. Und klar, im Ruhrgebiet ist das dann halt auch eine gewisse Klientel, die auch gewaltbereit sein kann. Und ich mache ja beruflich Jugendhilfe, ne? Insofern kenne ich, wenn ich meine Jungs mir angucke, die ich so betreue, die haben ja alle eine lange Strafakte, wenn sie über 14 sind. Und meine Erfahrung ist die, für die mich auch eine ehemalige Kollegin immer gehasst hat. Einzeln und privat sind das alles ganz liebe Jungs.
Ja.
Wobei. Man darf sie halt nur nicht ärgern.
Ja, ich wollte gerade sagen, das kann aber dann auch kippen, ne?
Ist mir persönlich noch nie passiert.
Ja gut, du bist ja auch ein lieber Junge. Und natürlich, du bist ja auch Pöttler. Also du, also ja. Was mich so fasziniert hat und auch sehr beruhigt hat, ist, dass du intuitiv oder vielleicht von deiner Sozialisation her natürlich auch sofort die richtige Ansprache gefunden hast. Das fand ich so spannend. Weil, also das, ich hatte immer das Gefühl, das ist wie so ein Pulverfass. Und du hattest aber immer noch mal so einen Spruch, der dann sofort jede beginnende Anspannung von in der Situation sofort wieder entkräften konnte. Das fand ich eigentlich ganz faszinierend.
Dankeschön.
Ja, kann man ja auch mal sagen. Und ansonsten, wenn wir jetzt mal zum Phänomen Fußballfans grundsätzlich kommen, da müssten wir uns eigentlich jetzt im Psychologen noch einig sein, das ist eher Sozialpsychologie In-Group, Out-Group, oder? Also man sucht ja immer eine sogenannte Peer-Group, so sagt der Psychologe, mit der man sich identifiziert und wo man sich zu Hause fühlt.
Ja. Absolut. Und eben nicht nur die Hooligans, weil, also da würde ich dann später sowieso nochmal unterscheiden, weil da ja auch ein bisschen was durcheinander geht, dann von wegen, ja, wie sich dann irgendwie größere Fanmassen bewegen oder dann auch gebären können, versus wie sich dann auch sozusagen echte Hooligans dann auch gebären. Aber grundsätzlich erstmal, weil Frank hatte ja auch die Frage mitgeschickt, ja, wie ist das denn eigentlich Leute, die sich eigentlich sonst überhaupt nicht für Fußball interessieren und plötzlich bei EM, WM, und da nehme ich mich selber dann zum Beispiel auch nicht aus, also ich bin jetzt nicht der riesen Fußballfan, aber wo das dann plötzlich in solchen Situationen dann eben hochkommt und man sagt, ja, plötzlich guckt man Fußball und findet das eben auch interessanter als sonst. Mhm. Und ich glaube, das ist eben ganz klassisch. Wir haben unsere Rollen, unsere Rollenzugehörigkeiten und egal, ob man jetzt irgendwie nationalistisch denkt oder nicht, ich meine, wenn die deutsche Mannschaft spielt und man ist Deutscher, dann hat man natürlich schon irgendwie genau dieses bisschen von diesem In-Group, Out-Group. Und abgesehen davon natürlich, ne, Brot und Spiele, natürlich, da ist ein Wettbewerb und da spielen wir gegen Holland und das hat rein basispsychologisch, sozialpsychologisch natürlich schon mal so einen gewissen Anziehungswert. Und dann kommt natürlich noch dazu, ne, auch wieder Sozialpsychologie aus der anderen Richtung, das Ganze wird natürlich zum Happening. Also man muss jetzt gar nicht zur WM in Deutschland zurückgehen, ich meine, da hat es dann jeder gesehen. Aber eben jetzt ja auch schon, ne? Also selbst wenn es nicht bei uns stattfindet, aber plötzlich, ne, das ist selbstverstärkend dann irgendwann, dass die Leute sagen, ja, finde ich toll, tolle Atmosphäre und klar gucke ich das Spiel, auch wenn ich mich sonst nicht für Fußball interessiere, aber sind ja unsere Jungs.
Mhm. Sehe ich ganz genauso, also ich bin ja so ein gelinder Fußballfan, also ich glaube in der Staffelung könnte ich sagen, du vom Gefühl her, so wie wir uns kennen, würde ich sagen, wenn du am wenigsten Fußballfan, dann ist so ein bisschen mehr, aber nicht sehr viel. Mhm. Und ich glaube, Sebastian, schon auch richtig, ne?
Ja, also in den letzten Jahren nicht so sehr, wie ich gerne würde, aber ich sage das auch immer ernsthaft. Also man ist Schalker sein Leben lang, egal ob man sich jetzt jedes Spiel anguckt oder nicht. Also ich sehe mich schon als Fußballfan, ja.
Mhm. Aber wie bist du zu Schalke gekommen?
Später mit
der Bahn. Dortmund sein können.
Nein. Also,
ist doch auch Ruhrgebiet.
Ich weiß gar nicht,
wie das ist.
Ja, und ihr seid auch irgendwie am Rhein, so wie Köln.
Also, jetzt von hier insofern habe ich da auch keine Verbindung
zu. Bei uns in der Klasse, ich glaube, das ist eine Sache, die tatsächlich hier im Ruhrgebiet sehr früh geprägt wird, um mal jetzt psychologisch das Ganze zu betrachten. Mhm. Bei uns in der Grundschulklasse waren alle entweder Schalker oder wir hatten 3, 4 Bayern-Fans. Dortmund-Fans gab es, glaube ich, nur in der Parallelklasse. Und dazu kommt, dass mein Vater, der...
Parallelklasse.
Ja, vielleicht. Und mein Vater, also meine Eltern sind ja geschieden. Und mein Vater hat halt in Gelsenkirchen gewohnt. Und so war ich sowieso jedes zweite Wochenende mindestens in Gelsenkirchen. Mhm. So, und dann, klar, also, ne, dass wenn du in Gelsenkirchen eh unterwegs bist, ich glaube, das kam zusammen. Dann mein Opa war Riesenschalke-Fan. Gut, mein Vater ist bis heute Bayern-Fan, aber der Rest meiner Familie sind halt auch Schalker. Ich glaube tatsächlich, dass es zumindest hier im Ruhrpott so ist, ich weiß nicht, wie es in anderen Regionen Deutschlands ist, dass du stückweit reingeboren wirst, so wie das bei Fußball ist unser Leben ganz richtig charakterisiert wird, ne? Also in einem Film hier, ne? Kennt ihr ja, ne?
Ja.
So, und ich glaube, genau so läuft das hier bei ganz, ganz vielen, wenn du nicht gerade selbst aus der Stadt kommst. Du kommst in eine Schalke oder in eine Dortmund-Familie, so wie es das in Amiland vielleicht auch gibt mit Pepsi und Cola, ne?
Ja.
Seid ihr denn gar keine Vereinsfans, ihr beiden?
Doch, schon.
Preußen-Münster, oder was?
Nee, ich will das eigentlich gar nicht sagen.
Du bist ein Bayern-Fan?
Nein.
Du bist eine Zecke?
Nein.
Arminia Bielefeld. Auch nicht. Rapid Wien war deutscher Meister.
Nein.
Also wir müssen nicht alle Vereine durchgehen, wenn das nicht sagen will.
Ist doch witzig. Ich ziehe mich doch so gerne. Oh. Ich bin tatsächlich, ich habe sehr gelitten. Bielefeld gibt es nicht, sehr schön irgendwas aus dem Chat, da können wir auch mal reden. Nein, ich habe sehr, sehr gelitten, weil meine Mannschaft abgestiegen ist, mal wieder. Oh, Lorenz Meyer spendet erneut noch weitere 10 Euro, liebe Herrschaften. Jetzt sind wir bei 65 Euro, ne?
Bei Lorenz Meyer hoffe ich, dass es nicht feinstofflich ist, sondern Realgeld.
Wir. Nein, ich bin Köln-Fan.
Fortuna oder FC?
FC.
Okay, FC ist einer meiner besten Kollegen. Der ist Köln-Fan und der fällt auch, um den Bogen zu schließen, unter diese Ultra-Hul-Kategorie heutzutage.
Okay. Ja, das bin ich natürlich überhaupt gar nicht.
Ach. Entschuldigung. Und du, Sven? Düsseldorf? Gibt es da Fußball?
Ja. Nicht mehr.
Da gibt es nur Ausschreitung.
Ich wohne ja auch erst seit 10 Jahren hier, minus England. Nee, nicht okay. Wirklich. Also habe ich vielleicht auch bedingt. Also da gibt's auch keinen festen Verein. Ich habe mal irgendwann als Jugendlicher weiß ich noch, aber ich weiß nicht mehr aus welchen Gründen mich für Kaiserslautern interessiert. Aber jetzt fragt mich bitte keine einzige Fußballfrage zu Kaiserslautern, außer Stadion in Betzenberg, weil da weiß ich echt nichts. Das ist das Einzige, was mir im Kopf geblieben ist. Aber nö, heutzutage eigentlich kein besonderer Verein. Also ich musste mal aus beruflichen Gründen, musste ich auf dem Laufenden bleiben, wie Dortmund und Schalke jeweils gespielt haben am Wochenende. Aber das war weniger aus eigenem Interesse, das war mehr Überlebensinstinkt, weil sowohl mein Chef als auch mein Vorstand irgendwie beide Schalke-Fans waren. Da musste ich wissen, wie ich die Montagmorgen einzuschätzen hatte.
Ich gebe mal übrigens ganz kurz den Hinweis, dass wir im Moment im Peak 71 Listener hatten. Das heißt, wenn jetzt 29 Leute sich noch motivieren lassen, müssen wir zahlen, liebe Herrschaften.
Also wo siehst du das denn? Ich habe jetzt, glaube ich, andere Zahlen als du. Ich bin hier immer noch bei 10 im Peak.
Ja, ja.
Ach, da sind wir. Wir sind falsch geschrieben. Ja. Ich habe 61, hast du gesagt, ne?
Ja, 71 sogar. Ich hab Geheimdaten zugespielt bekommen.
Was, Geheimdaten? Mhm.
Also insofern 29 Leute noch. Ja, also, was nehmen wir denn jetzt erstmal mit Identifikation mit dem Verein? Erklären kann man das nicht wirklich. Also ich bin Köln-Fan, weil mein Bruder Köln-Fan ist, mein großer Bruder. Und zwar da auch relativ aggressiv in dem Sinne, dass der also wirklich auch Fernsehen dann auch guckt samstags oder hier die Radioberichterstattung sich reinzieht. Und der ist schon... Der Hochmaster leiser geworden. Könnt ihr mich noch hören?
Jetzt ich höre dich sehr gut. Ich habe dich die ganze Zeit so gehört.
Jetzt bist du wieder lauter.
Ja, okay. Also Fan ist und Musik sage ich jetzt schon, also Radio dann Berichterstattung verfolgt hat. Der leidet dann auch immer, wenn Köln verliert und wenn Köln gewinnt, hat er gute Laune. Und mein Vater dann auch Köln-Fan war, der ist dann aber irgendwann so vor 10, 15 Jahren zu den Bayern umgeschwenkt, was ja auch so gar nicht geht. Also so richtig belastet hat mich das eigentlich nicht. Also ich mag Köln gerne leiden, aber ich kann mir jetzt mein Leben da nicht so wirklich von versauen lassen, wenn da mal was nicht gut läuft oder so.
Ja, viele mögen Köln leiden sehen.
Wir tun sie auch regelmäßig.
Ja, aber ich könnte jetzt gar nicht erklären, warum das so ist.
Also spricht das ja auch für diese Familienhypothese von mir von vorhin, ne?
Ja. Also ich glaube schon, weil ansonsten, ich könnte jetzt ja auch sagen, ich suche mir was anderes. So, dann habe ich es einfacher.
Ja, aber darum geht's ja nicht. Also das, glaube ich, ist so eine ganz entscheidende Kenntnis, ne?
Ja, genau.
Es geht ja nicht darum, oder anders, man hat ja immer die Fußballfans verachtet, die für den Verein waren, der gerade oben stand. Das ja. Fansein, um jetzt mal wieder ein bisschen Richtung Psychologie zu schwenken und weil ich gerade mein viertes Pinnchen getrunken habe, hat ja sowas Katharsisches, ne? So man leidet mit, man reinigt sich mit durch den Schmerz, den der Verein erleidet, ne? Irgendwie so. Also wenn man noch nie einen Abstieg erlebt hat, finde ich, dann weiß man auch nicht, was Fansein bedeutet.
Was man ja lange nicht hatte bei Köln, wenn ich das mal.
So, du meinst Aufstieg, Alexander.
Bis es dann losging, bis zum ersten Abstieg. Einer der wenigen Vereine, der aber dann gleich mehrfach dann.
Aber ich glaube, da ist schon was dran, also was an dem, was Sebastian sagt, weil es ist natürlich, ne, also auch wieder Identifikation, man fühlt sich etwas größer oder einer Gemeinschaft verbunden und natürlich ist es ein mit Fiebern, ein mit Freuen, ein mit Leiden, dann aber es ist eben nicht existenziell. Ne? Also es gibt einem eben wirklich diese Möglichkeit, das alles mal zu durchleben, aber es sind eben jetzt keine existenziellen Gefühle. Also es macht dich jetzt nicht ewig happy und es macht dich auch nicht ewig traurig. Also gut, ich weiß jetzt nicht, wie das bei Hardcore-Fans ist. Also aber also ich glaube, es gibt Fußballfans jetzt, also nicht Boygroups, aber die sich auflösen, aber Fußballfans, die irgendwie vor Selbstmordgedanken stehen, wenn der Verein absteigt, das glaube ich fast nicht.
Selbstmordgedanken nicht, aber ich weiß noch, als Schalke für 4 Minuten Meister war.
Ja, das war krass.
Ja.
Du konntest mich und alle meine Kollegen, und das ist jetzt wirklich so, du konntest uns danach 2 Tage lang nicht ansprechen. Egal worauf. Es war, wir haben geweint, wir waren durch, wir konnten gar nichts mehr.
Dieser berühmte Schalke-Fan, der auf der Bild-Zeitung war, der weinende Schalke-Fan, ne? Kennt ihr den, der auf der Bild-Zeitung
war? Nee, nee.
War ein relativ bekanntes Foto, so ein ganz weinender mit so einem Schalke-Schal, einer, der ganz laut weinte, also auf dem Foto so, ne? Das ist der Sohn meiner Tante. Standweise. Das war ganz witzig. Ja, die haben die dann noch zu Hause besucht hinterher und so und dann eine Riesennummer aus dem weinenden Schalker-Fan gemacht. Als Schalke Meister der Herzen war. Das mal so als kleine Anekdote noch am
Rand. Ja, aber da glaube ich schon, dass. Das ist ja das, was ich auch immer wieder meine man ist Fan ein Leben lang. Ich weiß nicht, ob das bei anderen Vereinen ähnlich ist, aber ich finde, man lebt hier im Ruhrgebiet seine Fan-Identität schon als Teil seiner eigenen Persönlichkeit.
Was haltet ihr denn von der Hypothese, die ich mal gehört habe und die ich auch sehr, sehr schön finde, dass in einer Gesellschaft, die sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen wandelt, immer noch so gepolt ist, dass Männer eher nicht emotional sein sollen. Fußball ein gutes Vehikel ist, das bedingt, dass Männer voll bei ihren Emotionen sein können und dann auch letztendlich diese Emotionen ausleben können, die sie ja sonst eher zurückhalten. Also, ne, also Schalke ist Meister für 4 Minuten dann nicht mehr und dann weint, ne, ganz Schalke. Und trotzdem wird immer noch gesagt, Indianer kennt keinen Schmerz und weint nicht. Und das finde ich eigentlich auch eine sehr schöne Hypothese, also die man natürlich nicht belegen kann, aber die ist auch noch so eine Idee.
Könnte man mal cross-kulturell betrachten, ne?
Ja, nicht nur crosskulturell, also ich Also würde ich, glaube ich, 100% unterschreiben, diese These. Erinnert mich an eine verwandte These, die ich mal vor längerer Zeit gelesen habe über sozusagen die englische Seele. Da ging es jetzt nicht um Fußball, aber wo ja eigentlich sozusagen traditionell dieses Stereotyp von stiff upper lip, also ne, eben auch keine Emotionen zeigen und so weiter, nicht groß aus sich herausgehen, vor allem eben auch die Aufmerksamkeit nicht auf sich lenken, sozusagen die Norm ist. Und wo natürlich dann Anthropologen auch gesagt haben, ja, aber es gibt definierte Bereiche und Situationen, in denen das sozusagen gestattet ist, aus dieser Norm auszubrechen. Und das ist eben zum Beispiel bei den Briten auch wiederum traditionell der Pub. Da gibt's dann eben vergehen sich dann eben die Ständegrenzen, dieses Formelle, die Leute gehen eher aus sich raus, etc. Und das hat jetzt erstmal nichts mit dem Alkohol zu tun. Ich meine, der unterstützt das Ganze natürlich nur, sondern es ist so ein Raum, wo man eben einen Teil seiner Persönlichkeit sehen kann, den man eben unter der gesellschaftlichen Norm nicht zeigt. Und insofern das mit Fußball und Emotionen zeigen auch vollkommen nachvollziehbar. Das ist natürlich ist eine sehr interessante Domäne.
Was dazu ja passen würde, ist ein Phänomen, auf das wir sicherlich gleich zu sprechen gekommen wären, nämlich die Identifikation mit der deutschen Nationalmannschaft. Insofern, dass das ja auch so mit der einzige Bereich ist, wo du dich als Deutscher stolz zu deinem Land äußern durftest, ne, über lange Jahrzehnte.
Ja. Sehe ich auch so.
Also Es ist verpönt, Nationalstolz zu zeigen als Deutscher aus historischen Gründen. Aber ne, bei der Gelegenheit, also wenn es sozusagen mit tatsächlich Achievements, will ich immer sagen, aber wenn es mit gewissen Errungenschaften, wenn es mit entsprechenden Erfolgen zu verbinden ist, klar, ne, dann ist man stolz, ein Deutscher zu sein. Natürlich können wir Deutschen auch stolz darauf sein, dass wir irgendwie, dass unsere Autos so beliebt sind weltweit, etc., etc. Und aber natürlich, ne, Sport, da kann keiner dran rütteln, weil das ist ja dann Fakt.
Ja.
Und ich glaube, das ist tatsächlich gekippt. Also grundsätzlich, was ich dann ganz spannend fand, ist die Tatsache, dass immer wenn ich auf also europäische in anderen Ländern unterwegs war und das Thema dann aufkam, hat das eher so das europäische Ausland befremdet, dass das nicht so der Fall ist. Und das ist ja erst tatsächlich gekippt mit der Weltmeisterschaft im eigenen Land. Ne? Also man kann sich jetzt über die Fähnchenohren an den Autos streiten, ob die jetzt scheiße sind oder nicht. Aber erst die Weltmeisterschaft im eigenen Land hat ja dazu geführt, dass man wieder die Fahne aus dem Fenster raushängt. Und zwar nicht ein paar haben das ja immer gemacht. Aber dass es jetzt gesellschaftlich völlig anerkannt ist, es ist Europameisterschaft, jetzt hängen wir die Fahnen raus und ganz anders als das in anderen Ländern der Fall ist. Ne? Also da ist das ja eher Gang und Gäbe, das zu tun. Und deswegen bin ich da ganz bei dir, Sven und Sebastian, was ihr da gerade gesagt habt. Das ist tatsächlich, glaube ich, mit der Weltmeisterschaft im eigenen Land gekippt und hat ein ganz neues Gefühl gegeben von Nationalstolz klingt immer so blöd, aber zu zeigen, ich bin Deutscher und ich bin jetzt für Deutschland und ich unterstütze das irgendwie auch immer. Aber ob das bei einem Fußballspiel dann letztendlich Sinn macht, das ist ja noch eine ganz andere Frage. Aber der Umgang ist, glaube ich, inzwischen ein anderer.
Ja. Und ich, also das, die Anekdote habe ich vorhin nicht erzählt, aber das passt genau dazu, von wegen WM im eigenen Land. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass als die WM damals auf uns zukam, sagte damals meine Partnerin zu mir, oh ja, aber bitte versprich mir, unsere Wohnung bleibt fußballfreie Zone. Und dann guckte ich sie auch an und sagte, hallo, es ist WM in Deutschland. Ja, was glaubst du eigentlich? Und dann ging das immer so ein bisschen hin und her. Und zu der Zeit war es so, dass wenn wir es halt irgendwie so zeitlich hinbekommen haben, dass sie mich halt morgens beim Büro irgendwie abgesetzt hat und sie hat zu dem Zeitpunkt in Köln gearbeitet und dann auch nachmittags wieder abgeholt hat. Und es war dann so ungefähr eine Woche vor Anstoß oder so, vor Beginn der WM, und plötzlich holt sie mich nachmittags ab und hat zwei von diesen Fähnchen draußen hängen am Auto. Und dann habe ich sie auch nur angeguckt und meinte so, fußballfreie Zone. Ja, ich bin schwach geworden. Ne, aber genau das, weil plötzlich ist es eben, man lässt sich eben auch da mitreißen. Es ist plötzlich in der Gruppe, das Verhalten ist plötzlich akzeptiert.
Ja.
Und dann das Feedback, was wir Deutsche ja auch nach dieser WM, für diese WM bekommen haben, wo dann ja auch alle ausländischen Korrespondenten gesagt haben, das war eine super Stimmung und viele von den Vorurteilen, die wir gegenüber den Deutschen hatten, dass die keinen Spaß haben, dass die vielleicht ein bisschen steif sind, wie auch immer, die können super feiern, es war eine klasse Zeit, danke dafür.
Ja, das ist tatsächlich, ja. Also Deutschland hat, glaube ich, durch diese Fußball-Weltmeisterschaft einen enormen Imagegewinn in der Welt bekommen, weil es einfach auch so viele Leute gab, die dann nach Hause gefahren sind und gesagt haben, naja, die sind doch irgendwie anders, die Deutschen. Also ist mehr als Hitler und pünktlich und fleißig, sondern die sind irgendwie auch ganz cool drauf.
Und das ist so ein bisschen die Angst, die ich jetzt in Polen habe bei der EM. Ne? Also mein anderes halbes Herz ist ja polnisch geprägt. Und mich haben die Sachen nach dem Polen-Russland-Spiel, also für mich war das so ein Jahr klasse typisch so. Ich habe mir dann gedacht, ey, was für ein Signal geht davon eigentlich jetzt aus, wenn ich mir überlege, welches Signal von der WM im eigenen Land bei uns ausgegangen ist. Ne? Und das hat mich traurig gemacht, ist jetzt zu viel, aber es hat mich schon nachdenklich gemacht, ne, das zu sehen.
Ja, da kommen wir jetzt ja genau zu dem Punkt. Also ein anderer Fall, den ja auch noch alle sicherlich erinnern werden, ist der Polizist in Frankreich, der ja dann so schwer verprügelt und zusammengetreten worden ist, dass er ja bis heute ja im Prinzip behindert ist. Und nach dieser Attacke war so schwere Kopfverletzungen von sich gezogen hat. Wie hieß er nicht? Dutro?
Das war
was anderes.
ist ja wurscht. Aber und da kommen wir jetzt ja zu dem Gewaltfaktor. Und ich glaube ja, dass die, also da in Frankreich, das kann ich jetzt.
Daniel Nivelle.
Kann ich nicht so fühlen, aber Sebastian, du als halber Pole vielleicht. Ist es tatsächlich so, dass sich dort dann so eine uralt gewachsene Völkerfeindschaft, wie man das auch immer benennen will, zwischen Polen und Russen, weil der Russe immer den Polen dann doch noch überrennen wollte und aber der Pole hat immer sich dagegen aufgestellt, dass sich sowas da immer noch entbrennt? Ist das in der Mentalität drin oder ist es dann doch losgelöst und es sind einfach nur Hooligans und wir kommen in eine neue Ebene der Gewalt rein?
Ich glaube, du hast in Polen zwei Sachen, die zusammenkommen und die hast du genau richtig beschrieben. Wir haben in Polen zum einen ein Patriotismus, der sich immer noch falsch definiert über den Hass auf andere, so nach außen vor allem gegenüber Russland, auch Deutschland, nach innen gegenüber Juden und Schwulen. Und das auf der anderen Seite die Hooligans, die auch mit dem Fußball ja schon noch eine Verbindung haben, aber eher, also denen es ganz klar, aber da schon um die Gewaltseite des Ganzen geht. Und das verbindet sich dann in so einer Sache. Jetzt werde ich im Chat darauf hingewiesen, dass es der Pole, dass es den Polen vielleicht gar nicht gibt. Aber man kann generell schon sagen, dass in Polen Nationalismus ein deutlich größeres Problem ist als in Deutschland. Und auch die Gewalt an Fußballstadien ein viel größeres Problem ist als hier bei uns. Und welche hässlichen Auswüchse das hat man da eben auch wieder sehen können.
Bedauerlich, ne?
Ja, klar.
Und ich wage mal grundsätzlich die These, also natürlich liegt das in allen Ländern relativ nah. Also wenn man auf der einen Seite sagt, die Identifikation mit dem Verein oder auch mit der eigenen Nationalmannschaft, dass dieses Gefühl von Nationalismus, wenn das natürlich dann zusammenkommt mit ohnehin eher nationalistischem Gedankengut, einer gewissen Gewaltbereitschaft, dann sind wir bei den Hooligans. Und das hat am Anfang, selbst bei den Hooligans in der Geschichte ja schon irgendwie auch auf regionaler Ebene schon angefangen. Ich meine, also wir kennen natürlich irgendwie Beispiele von Ausschreitungen bei klassischen, also ich weiß ja, um Gottes Willen, Ruhrgebiet weiß ich gar nicht, Großbritannien, also in England häufiger, also bestimmte Derbys in bestimmten Regionen, es war klar, dass da zu Schlägereien kommt, also das hat erstmal nichts mit Hooligans zu tun, aber ist natürlich genau dann so diese Zwischenstufe, ne, dass eben dieser Kampf zwischen zwei Mannschaften dann eben auch von den Fans sozusagen auf der Straße ausgetragen wird. Und dann hast du dann noch die politisch / gewaltbereiten Gruppierungen dazu, die sich das dann eben auch zunutze machen, beziehungsweise die dann eben auch mittlerweile ist es ja fabriziert durch die Hooligan-Firmen zum Teil auch, aber einfach sozusagen in diesem Umfeld von solchen Fußballspielen dann eben auch wiederum ein legitimes Umfeld sehen, um eben solche Fights dann eben auch auszutragen.
Mhm.
Ich habe gerade so den Gedanken gehabt, wenn Fußball dem, ich mache es jetzt mal überspitzt, emotional verkrüppelten Mann, der Mann, als Vehikel dienen soll. Und dann, die Mannschaft verliert und man maximal frustriert ist. Vielleicht ist man dann auch tatsächlich, neben den ganzen politischen und soziologischen Aspekten, die wir gerade hatten, vielleicht ist es dann auch so, dass man irgendwer muss ja schuld sein, irgendwo muss der Frust ja raus. Und wenn du eh so nicht so ganz gut in der Lage bist, mit deinen Emotionen umzugehen,
aber das würde ja heißen, dass es Fankrawalle, nein, es sind keine Fans, dass es diese Krawalle nur dann geben würde, wenn das Ergebnis negativ ist. So ist es ja nicht. Ne?
Nee, also stimmt, nicht immer. Nee, klar.
Das nicht, aber es ist eben... aber ich glaube, immer können wir können natürlich sagen, okay, da kommen ganz viele Faktoren zusammen. Ne? Was muss zusammenkommen? Du kannst fabrizieren. Ich meine, wie gesagt, vielen, vielen Hooligans heute ist es relativ egal oder den Hooligan-Firmen ist es relativ egal. Die nehmen einfach nur die Tatsache des Spiels als zum Anlass.
Aber ich habe immer den Eindruck, dass die Ausschreitungen immer dann besonders groß werden, wenn tatsächlich jetzt auch gerade bei den großen Turnieren Polen, Russland jetzt vielleicht auch mal rausgenommen, weil das ja sowieso auch immer schwierig ist. Aber so englische Hooligans oder so, meist wenn die rausgeflogen sind aus dem Turnier, dann gibt's immer die richtig heftigen Ausschreitungen. Vielleicht, weil das dann noch oben drauf kommt. Na, du hast sozusagen sowieso die Hools, die da hinfahren, um sie auf die Fresse zu hauen und dann verliert auch noch die Mannschaft. Dann sind
klar.
Und das ist, kommt dann noch so als Faktor on top oben drauf.
Das mag schon sein.
Wir können natürlich an der Stelle nochmal unserer Pflicht als Psychologen nachkommen, generell nochmal zum Thema, was sagt eigentlich so die Sozialpsychologie zu solchen verhaltenen Gruppen, ne? Also ich meine, sieht man ja auch bei den Hooligans und das sind ja eben auch Geschichten, die dann eben auch bei normalen Fans eben passieren können. Also eine haben wir schon gesagt, also das ist so auch das ganze Thema emotionale Ansteckung, also Contagion, dass ich mich natürlich, wenn ich in der Gruppe bin, also wir generell ja dazu neigen, erstmal so ne, per Default uns sehr stark als Menschen psychologisch an dem zu orientieren oder in unserem Verhalten daran zu orientieren, was die Menschen um uns rum machen. Das sitzt natürlich erstmal bei den Gefühlen ein. Klar, meine positiven Gefühle sind noch viel stärker oder ich neige viel stärker zu positiven Gefühlen, wenn die Leute um mich rum eben auch positive Gefühle haben. Dementsprechend schnell kann das dann eben auch umschlagen. Was dann ja, ne, wenn irgendwo Panik ausbricht, ja, das ist ja genau auch sowas, was sich dann eben verbreitet, weil erstmal, okay, es gibt viele Situationen, wo viele Leute irgendwie eng zusammenstehen, wo nichts passiert, wo dann kleine Faktoren irgendwann kommen und sobald eine kleine Gruppe von Leuten anfängt oder eine gewisse Grenze überschritten ist, dann plötzlich die sich unwohl fühlen, plötzlich hast du eben die Paniksituation da, ne, so als eine emotionale Geschichte. Und ist natürlich dann auch bei solchen Frustsachen. Ne? Ich gucke mich dann irgendwie so um, ja, ist es jetzt sozusagen opportun, gefrustet zu sein? Wie gefrustet, so richtig wütend zu sein? Ja, richtig wütend. Dann habe ich quasi schon so ein bisschen so eine emotionale Rechtfertigung, sage ich jetzt mal, eben auch so zu fühlen. Und dann natürlich das ganze Thema Deindividualisierung und Verantwortungsdiskussion in der Gruppe. Ja, wenn da Leute irgendwie umschlagen, dann scheint es ja anscheinend auch opportun. Also das passiert dann ja nicht unbedingt bewusst, aber wenn da dann eben Leute Gewalt anwenden, dann scheint es ja eine Situation zu sein, in der Gewalt legitim ist. Und dann schaukelt sich das auch ganz leicht hoch. Stille.
Du hast recht. Für mich kommt aber noch ein Aspekt dazu, der bisher jetzt so gar nicht zum Tragen gekommen ist. Und zwar hatte ich den letztens schon bei Twitter andiskutiert. Und zwar glaube ich tatsächlich beobachten zu können, dass die Probleme mit Gewalt in Stadien in den letzten Jahren immer größer geworden sind. Ne? Weiß nicht, würdet ihr mir da zustimmen?
Ich weiß es nicht. Oder wird mehr darüber berichtet?
Okay, kann auch sein.
Ne, klassische Statistikthema, aber davon unbenommen, warum?
Weil ich mich nämlich frage, schon länger, wenn ich vergleiche meine Erfahrung früher im Stadion und dem, was ich jetzt mitkriege, glaube ich, dass man, oder nicht man, dass die deutsche Fußballliga einen Teil der Entwicklung selbst forciert hat, dadurch, dass man angefangen hat, Fußballstadien immer sauberer im Sinne von, da darf weniger Sachen passieren, die nicht okay sind, gemacht hat. Und das letztendlich dazu geführt hat, dass sich viele Sachen, die du früher ausgemittelt hast, weißt du, so in der Kurve, ne, in der Fankurve, dass die heute eben viel dichotomer, viel extremer ablaufen. Und wenn du heute noch Emotionen ablassen willst, um mal bei dem zu bleiben, was wir vorhin auch mal gesagt hatten, dann musst du dich, oder dann wird das viel schneller, viel heftiger. Wisst ihr, was ich meine, oder war das jetzt sehr diffus?
So nach dem Motto, der Reiz des Verbotenen.
Nee, das meine ich gar nicht, sondern du hattest früher, gehen wir es mal statistisch an, du hattest früher auf einer Skala von 0 keine Gewalt bis 10 Maximalgewalt, hattest du früher in den Stadien toleriert eine 4. Ne? So, sagen wir mal. Und dann hat irgendwann, haben die Verbände gesagt, wir tolerieren in den Stadien nur noch eine Gewalt von 1. Und alles andere darf nicht mehr stattfinden. Das führte meiner Meinung nach dazu, dass außerhalb der Stadien die Gewalt, die dann entstand, auf 6 ansprang. Weil die Leute, die dann anfingen, gewalttätig zu sein, nur noch diejenigen sind, die von vornherein darauf aus waren, während du früher in den Stadien eben noch Leute gehabt hast, so wie mich, die gesagt haben, ey, Alter, jetzt halt mal die Fresse so, jetzt ist auch gut so, ne? Oder auf deine, weiß ich nicht, auf deine Scheißsprüche jetzt hier, nur weil der schwarz ist, habe ich keinen Bock oder so, weißt du? Mhm.
Ja, also eine Radikalisierung in dem Sinne, ne? Weil du sagst eben, diejenigen, die früher halt so irgendwie latent, so leicht irgendwie gewalttätig waren, die haben sich dadurch abschrecken lassen, aber diejenigen, die es ohnehin nicht wollten, die sind dann erst recht irgendwie rausgekommen und die haben dann natürlich auch ihre Mitläufer.
Richtig, genau. Und deswegen glaube ich, dass diese ganze Entwicklung Richtung Sitzplatzstadien, Richtung alkoholfreies Bier in den Stadien, Richtung keine Pyrotechnik in den Stadien unterm Strich dazu führt, dass die Krawalle außerhalb der Stadien immer schlimmer werden werden.
Das heißt also, immer wenn du es bereinigen willst, innen wird es außen nur umso schlimmer.
Genau, das ist ja einen ähnlichen Effekt, den kennt man ja aus der Überwachung öffentlichen Raums. Überwachung öffentlichen Raums hat ja nicht den Effekt, dass weniger Straftaten begangen werden, sondern dass weniger Straftaten dort begangen werden, wo die Überwachung ist.
Ja.
Und das einen ähnlichen Effekt vermute ich, ohne dass es dazu eine Studie gibt, die ich gelesen habe, vermute ich im Bereich der Hooligan-Gewalt.
Klingt zumindest plausibel. Ob es das dann letztendlich ist, ist eine andere Geschichte. Aber mit so einer Erklärung kann ich erstmal gut leben. Mhm. Eine gute Arbeitshypothese, der man sich mal stellen müsste.
Im Chat kommt gerade die Nachfrage, aber gab es früher nicht auch Fans, die die Gewalt suchten? Ja, schon, aber ne, also korrigiere mich, aber so wie ich dich jetzt verstehe, Sebastian, ja, die gab es früher auch schon, nur die haben sich dann eben irgendwo auf so einer 4 bewegt. Ja, und in dem Moment, wo du halt, wo es im Grunde runtergeregelt wurde, oder es hat sich vielleicht dann eben auch so ein bisschen in dieser Gruppe sozusagen, dann das war dann eine einzelne Ausreißer, aber das hat sich quasi dann in der Gruppe der Fans wieder ein bisschen runtergeregelt, weil eben in dieser Gruppe waren das die Ausreißer. Ja, und dann kamen sozusagen die Verbote oder beziehungsweise dann eben die Eingriffe der Verbände, das quasi runterzuregeln und zu sagen, nee, wir dulden das überhaupt nicht mehr in den Stadien. Und plötzlich hast du das Korrektiv der Gruppe nicht mehr, der Durchschnittsfangruppe mehr in den Stadien, die sich halt eben alle ganz ruhig verhalten. Und diejenigen, die halt vorher die Ausreißer waren, sind halt immer noch gewalttätig, nur die haben das Korrektiv nicht mehr. Damit fallen die natürlich automatisch, ne, mit noch mehr Gewalt auf.
Genau, also plus natürlich gab es auch früher diejenigen, ich erinnere mich an die Revierderbys, ja, es gab die Leute, die sich dann gegenseitig auf die Fresse gehauen haben und so, ne? Und das war auch immer eine seltsame Situation und so. Aber es war aber nicht so ein Problem. Vielleicht entsteht das Problem aber auch dadurch, gerade weil man es so wahrnimmt, was du vorhin andeutetest, Sven, weil es ansonsten nämlich eher auf alles viel klinisch reiner geworden ist im Vergleich zu früher. Mhm. Kann natürlich auch sein, ne? Ja, aber was ich auf jeden Fall hier beobachten kann, ich wohne ja hier in Herne, wenn ich sehe, was hier bei den Westfalia Herne-Spielen abgeht, ne? So. Das ist richtig krass an Gewalt, ne? Was ja auch immer wieder beschrieben wird, dass sich die Gewalt eben jetzt in die unteren Fußballligen verlagert hat. Ne?
Also was nehmen wir denn jetzt mit? Und das wäre auch nochmal eine Frage, die ich gerne in den Raum werfen würde. Ist das Gewaltpotenzial gestiegen über die Jahre? Also wird man gewalttätiger generell? So im Mann allgemein?
Also meine Quintessenz ist nein. So, ne? Mhm. Das ist jetzt wenig überraschend, denke ich. Sag mir bitte nochmal, in welchem Chat wir sind. 2 oder 3?
Im 3.
Danke. ich finde da auch sehr gut.
Nimmt dem Mann mal den Wodka weg. Das
heißt. Nein, der Mann ist jetzt gerade hier in einen anderen Raum gegangen, wo ein anderer Rechner steht, weil seine Frau gerade von der Arbeit kam. Liebe Hörer, jetzt wisst ihr es alle. Meine Frau musste bis gerade eben an einem Samstag arbeiten. Ja, so ist das.
Und hier vorm Rechner rumdödeln kannst.
Und genau. Und jetzt bin ich in ein anderes Zimmer gegangen und musste hier wieder den Chat
öffnen. Deine schwangere Frau, du lässt deine schwangere Frau
auf. Das sind die prokrastinierenden Freiberufler. Das hatten wir heute schon auf Twitter.
Entschuldigung. Also das ist die Menge der Gewalt.
Entschuldigung.
Die Menge der Gewalt hat, glaube ich, schon abgenommen. Da möchte ich das Buch von Pinker empfehlen, das, glaube ich, auch Gewalt heißt, das ich selbst nicht gelesen habe, aber ganz viel darüber gelesen habe. Ja. Und wo er eben die These aufmacht, es gibt heutzutage so wenig Gewalt wie noch nie. Und deswegen nehmen wir sie wahr. Weil, und das passt auch zu meiner subjektiven Realität, wenn ich mich an so Geschichten erinnere von Freunden von meinem Opa, die erzählten, dass es in den 50ern gang und gäbe war, dass die Jungs sich mal eben mit der Metallstange irgendwie gekloppt haben bei irgendwelchen Sachen. Da ist Gewalt heute doch, ob gut oder schlecht, ich finde es an sich nicht schlecht, nicht mehr so selbstverständlicher Teil dessen, wie wir handeln. Das waren meine 2 Pennies.
Mhm. Ja, ich glaube auch. Also ich glaube nicht, dass die das Gewalt an sich zugenommen hat. Ich glaube, es sind verschiedene Dinge. Zum einen ist es, glaube ich, das Thema Hooligans und Fußballgewalt einfach präsenter. Ich hatte gerade parallel nochmal nachgeguckt, weil zum Beispiel auch diese Zentrale Informationsstelle Sporteinsätze, was wir vorhin mal, also hatten wir nicht erwähnt, Sebastian hat es im Chat schon vorher kurz gelinkt, das sind also die auch die Klassifikationen vergeben, und tatsächlich Kategorie A ist also der friedliche, B ist der gewaltbereite und C ist der gewaltsuchende Fan. Und ich glaube einfach, und die gibt's eben auch erst seit Mitte der 90er, glaube ich, 94 gibt's die. Diese in Deutschland zumindest diese Stelle. Das heißt, es wird mehr darüber berichtet. Wir wissen jetzt mehr darüber. Und ich glaube, dass tatsächlich die Anzahl der gewaltsuchenden Fans könnte zugenommen haben, die eben das Bild prägen. Mhm. Aber die gewaltsuchenden Fans sind meiner Meinung nach eben sind weniger diejenigen, die sich eigentlich für den Fußball interessieren.
Das weil ist, wir jetzt über Deutschland reden. Also ich finde, was
wir wollen, da ist
noch was anderes.
Ne? Ja. Genau. Ja, ansonsten finde ich ein spannendes Thema, was wir Pinker gerade erwähnt haben, weil das Buch eben relativ neu ist. Ich jetzt auch kurz gelinkt, also das Original, The Better Angels, Our Nature, of Our Nature, was eben tatsächlich argumentiert, eben sagt und auch zu belegen versucht. Ich habe es aber auch nicht gelesen, aber darüber gelesen, dass wir eben, dass die Menschheit heute so gewaltarm wie noch nie ist. Nicht dem gegenüber, aber dazu natürlich dann auch der Klassiker, ich glaube, hatten wir auch schon erwähnt beim letzten Mal, Abu Ghraib etc. Also wirklich die Erkenntnisse dann, was eigentlich passiert, wenn Menschen in bestimmten Situationen eben dann normale Menschen, ne, Otto Normalverbraucher dann eben auch tatsächlich gewalttätig wird.
Wobei das, glaube ich, ein ganz anderer Komplex von Gewalt
ist. Das ist ein anderer Komplex von Gewalt, aber ich sag natürlich die einige wesentliche soziale Umstände, ne? Was wird in bestimmten Situationen als legitimes Handeln interpretiert?
Okay. Ne? Okay.
Ist für mich das verbindende Glied dabei. Was dann eben leider so heißt, also ich glaube nicht, dass die Gewalt insgesamt zugenommen hat. Nur glaube ich gleichzeitig, dass sehr viele Menschen eben auch dazu in der Lage sind, tatsächlich auch solches gewaltsames Verhalten zu zeigen, wenn die Umstände da entsprechend sind.
Wir müssen ganz kurz an dieser Stelle, ich möchte ganz kurz einen Hinweis geben, Sebastian, bevor du mal dein Wort fest. Wir machen gerade den netten, lieben, tollen Kollegen der WikiGeeks ihre Live-Sendung, glaube ich, gerade kaputt mit unserer Aktion.
Ups.
Hier auf Map 2 nämlich senden.
Entschuldigung.
Podcast mag ich total gerne.
Ich auch.
Und alle die, die jetzt hier uns beim Psychotalk live zuhören, müssen zeitsouverän demnächst die WikiGeeks-Folge sich runterladen und mindestens zwei weitere WikiGeeks-Folgen sich auch anhören, damit ich nicht so viel...
Das ist eine wunderbare Überleitung, Alexander, weil ich finde, um es den Leuten vielleicht auch leichter zu machen, nochmal in den anderen Chat reinzuhören, in den anderen Podcast reinzuhören und um uns jetzt hier nicht direkt in die Zahlverlegenheit bringen zu müssen. Was hältst du denn davon, wenn du jetzt einfach den nächsten Fußballklassiker an Musik spielst?
Habe ich auch gedacht und dann gehen wir auf das Thema Sexualität gleich anmachen. An der Stelle mit
Musik, Sex.
Erst Musik und dann Sex, würde ich sagen. Dann gehen wir kurz in eine kleine Pause rein, liebe Leute, und hört schon mal in die WikiGeeks-Pause rein. Obwohl, das ist jetzt ganz gefährlich, ne? Das ist
ja, ja so, nee, das ist also jetzt...
Aber der Song ist auch so super, der jetzt gleich kommen wird, dass ihr wahrscheinlich überhaupt gar keine Lust habt bei den
WikiGeeks. Wir machen jetzt...
Hau raus, Alexander, hau ihn raus!
Rainer, fahr ab, der vielgehasste, oft geliebte, sehr oft imitierte, nie erreichte Oliver Pocher mit Schwarz und Weiß. Aber ein netter Song. Ist denn der Herr Bartoschek wieder da?
Ja, natürlich. Ich war nie weg. Warum?
Ja.
Wir haben so ein Rascheln gehört zwischendurch.
Ja.
Ich habe meine Frau begrüßt. Ich denke, auch an einem Abend wie heute muss das erlaubt sein. Einfach mal Mensch zu sein, einfach mal der Frau zu sagen, schön, dass du da bist. Ich habe heute nichts gegessen. Sieh zu.
Warum? Du musst immer klasse Überleitungen finden, ne?
Ja, mein Gott. Gott sei Dank hat es jetzt nicht gehört.
Sonst gibt es wieder Schläge.
Die Stelle werde ich dir dann vorspielen.
So schlimm ist, ich glaub's dir.
Warte aber noch ab, bis der Hochspiegel ein bisschen navigiert. Dann ist das besonders gut. Wir haben das Thema Gewalt, glaube ich, jetzt abgeschlossen. Kommen wir zum zweiten großen Themenkomplex, der die Welt beschäftigt und die Menschheit, und zwar Sexualität. Immer noch Fragen von Frackerfracken, die er uns gestellt hat. Bei der Gelegenheit, wir werden wahrscheinlich heute nicht dazu kommen, um die Fragen zu kümmern, die uns Stecher Sticht geschickt hat über Facebook. Der hat nämlich auch nochmal ein paar Fragen eingereicht. Da ging es ihm um die Koranwunder. Ich würde sagen, das heben wir uns mal für den nächsten Psychotalk auf, oder? Da machen wir heute nämlich eine Folge, die komplett über Fußball geht. Ja. Und der Stecher Sticht auf Facebook kriegt von uns dann beim nächsten Mal was zu den Koranwundern zu hören. Das soll nicht verloren gehen.
Es sei denn, er meint das Koranwunder von Bern. Nimm Scherz.
Okay, bin ich wirklich zu leise, Jungs? Ist das so? Ich werde
jetzt auch bist du wieder okay.
Ich habe irgendwie das Gefühl, mein Skype-O-Mat hier regelt irgendeine Scheiße in der Gegend rum. Ach, darf man Scheiße sagen im öffentlich-rechtlichen Podcasting?
Ja, so eine Wichse darfst du ja nicht sagen.
Nee, echt.
Sexualität. Und zwar sind die Fragen, die wir dort gestellt bekommen haben, warum Frauenfußball derart ignoriert wird. Ich stelle zunächst mal die Frage, dann steigen wir in die Diskussion ein, ob das Chauvinismus der Männer oder Desinteresse sei. Da habe ich eine sehr dezidierte Meinung zu, die ich gleich auch äußern kann. Dann die Frage, warum Homosexualität bei den Herren ein absolutes Tabuthema ist, während weiblichen Fußballerinnen unterstellt wird, lesbisch zu sein. Und warum Fußballerinnen für viele Männer tendenziell sowieso eher lesbisch sind. Spannend, ist das so? Weiß ich gar nicht. Das sind die Fragen, die wir gestellt bekommen haben. Und ich kann sagen, ich verfolge Frauenfußball, nicht die Liga, was sich aber auch dadurch natürlich erklärt, dass ich auch schon die Herrenliga eher so durch die Tagesschau-Zusammenfassung in der Regel verfolge. Nicht so intensiv, aber die Frauenfußball-Nationalmannschaft verfolge ich schon ganz gerne. Und da gucke ich mir auch durchaus mal das ein oder andere Spiel gerne und mit Spaß an. Auch vor dem Hintergrund, weil die in weiten Strecken den anderen Mannschaften so überlegen sind, dass man immer sehr entspannten deutschen Sieg kriegen kann.
Was man bei den Herren nicht immer sagen kann.
Was man bei den Herren nicht immer sagen kann.
Ich glaube, die haben einfach auch die Reichweite noch nicht, weil ich habe gerade mal überlegt, also mir geht's da ganz genau wie dir. Ich wüsste auf Anhieb noch nicht mal irgendwie, wo ich große Ergebnisse von den Frauenligen irgendwie sehen würde, weil das, was natürlich immer berichtet wird, über das man sozusagen als Nicht-Fan immer stolpert, ne, also einschlägige Nachrichtenportale etc., ach ja, dann sieht man gerade mal wieder, oder ne, beim Durchseppen durchs Fernsehen, ja, wer hat eigentlich gerade gespielt dieses Wochenende, ist da irgendwann von Frauenfußball die Rede?
Es wird in der Regel eher über die Pokale berichtet, ne? Der DFB-Pokal der Frauen, über den wird berichtet, das kommt häufiger mal vor, und die internationalen Wettbewerbe. Ich bin aber, dadurch, dass ich dann tatsächlich auch nicht die Sportschau gucke, weiß ich gar nicht, ob die über die Frauenliga in der Sportschau zumindest in Kurzberichten berichten. Das weiß ich gar nicht. Sebastian, weißt du das?
Frauenfußball.
Frage beantwortet.
Ja, also es, ich gucke keinen Frauenfußball.
Gar nicht.
Nee, ich bin sogar so einer, wenn das Pokalfinale läuft, ist da vorher ja auch immer irgendwas Frauenfußballmäßiges.
Das Frauenfußball-Pokalfinale.
Wahrscheinlich sowas, und das gucke ich mir nicht an.
Echt?
Ja.
Warum nicht?
Weiß ich nicht. Ja, weiß ich wirklich nicht. Bin ich schon ein paar Mal gefragt worden. Ich kann dir erklären, warum ich kein Frauenboxen gucke, weil ich das unästhetisch finde.
Ich finde Boxen sowieso, gucke ich sowieso nicht.
Weil danke.
Ich gucke nur Schwergewichtsboxen. Das ja. ist gut. Ist ein anderes, müssen wir eine andere Mal eine Sondersendung zu machen. Nein, ich weiß nicht, ich kann Frauenfußball nichts abgewinnen. Ich weiß nicht, ich glaube, da komme ich wieder auf meine These von dieser primären Sozialisation zurück, dass man primär auf eine Mannschaft sozialisiert wird. Und ich würde vermuten, dass sich das im Laufe der Zeit verändert, dass man dann auf die Frauenmannschaft vielleicht sozialisiert wird. Aber die war für mich früher nie ein Thema und jetzt auch nicht.
Mhm.
Vielleicht. Vielleicht bin ich auch ein Schovi und ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Nee, wie Jule gerade schreibt im Chat, du kannst einfach keinen Erfolg ertragen. Deswegen bist du Schalke-Fan und schaust keinen Frauenfußball.
Ach, die Jule.
Aber schön, ich fand das auch ganz amüsant. Also letzte Weltmeisterschaft.
Also mal ganz kurz, muss da mal rein. Liebe Jule, Schalke war 7-mal deutscher Meister. Wir waren mehrfache deutscher Pokalsieger und ich denke sehr wohl, dass wir auch mit der Arena eines der schönsten Stadien der Liga haben. Insofern denke ich, ist es so. Nein, nicht nur vor dem Krieg, Jule, wie du gerade meinst. Ich werde dir gleich mal entsprechend verlinken. Wir können aber gerne zur eigentlichen Thematik zurückkehren.
Außerdem holen wir die Jule heute nicht in die Sendung rein, der sie uns provoziert. Schon aus Prinzip heute.
Nee, da machen wir dann so. Im Prinzip raus. Aber Jule, im Zweifelsfall zitiere ich sie einfach aus dem Chat heraus. Nein, aber man beachte jetzt nochmal so wiederum Meta, wie Herr Bartoschek gerade so schön immer von wir gesprochen
hat. Ja, fand ja auch toll.
Ne? Mhm. Thema Identifikation.
Ja. Nein, aber also ich muss sagen, letzte Frauenfußball-Weltmeisterschaft, als wir da rausgeflogen sind, ja, das hat mich schon getroffen.
Also wann war die denn?
Wann war die denn? Letztes Jahr. War es letztes Jahr? Letztes Jahr.
Richtig.
Ja, letztes Jahr.
Stimmt, da sind die Tickets nicht losgeworden. Also meine ich gar nicht böse. Die sind echt teilweise die Tickets ja nicht losgeworden.
Ja. Und also ich habe das schon verfolgt und ich habe den Weltmeisterschaftsgewinn der Frauenfußballnationalmannschaft verfolgt. Das war 2007 dann dementsprechend. Das war total. Also ich fand das dann auch total spannend, als dann das Tor kam, Kopfballtor. Da habe ich mich doch dann auch sehr darüber gefreut, dass die Frauen Weltmeister geworden sind. Fand ich schon klasse. Also ich gehe damit. Ich sage allerdings auch, und das ist auch so, natürlich ist Frauenfußball und wenn insbesondere im Vergleich zu den internationalen Wettbewerben, wenn ich da mal reinseppe, deutlich langsamer als der Männerfußball. Das ist natürlich so und das kann man auch nicht wegdiskutieren. Und ich habe festgestellt, dass aber auch die A-Nationalmannschaften in der Regel einen nicht so schnellen Fußball spielen, wie das zum Beispiel in Champions-League-Finalen der Fall ist. Ich finde, so ein Champions-League-Finale sieht meistens so aus, als ob es mit anderthalbfacher Geschwindigkeit läuft in Relation zu einem internationalen Fußballturnier, wo eine Nationalmannschaft spielt.
Ja, das ist ja klar. Dass
die Mannschaften nicht so abgestimmt sind und so. Eben. Aber der Kontrast ist halt nochmal viel größer, finde ich. Also da sieht man dann schon natürlich, dass Männerfußball dynamischer ist, aber spannend finde ich das auch und also ich kann mich da auch mit identifizieren. So, also aber was du sagst, Sven, also tatsächlich ist muss sich da schon auch sehr bemühen, um an Informationen dranzukommen.
Ja, es ist halt, es ist eben Exposure. Ich habe gerade nochmal gedacht, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich das Gespräch kürzlich mit Freunden hatte, aber auch, ach so, ja, es ging darum, was Mehmet Scholl eigentlich gerade macht, beruflich. Und der ist ja auch, glaube ich, oder ist demnächst wieder Trainer, irgendwie, glaube ich, von irgendeiner Mannschaft, zweite, dritte Mannschaft, irgendwie da bei Bayern München, glaube ich. Mag falsch sein. Aber eben auch genau dieses so, wer weiß denn, wo die zweite Mannschaft von Bayern München gerade steht? In der jeweiligen Liga oder was auch immer, wo die spielen. Das weiß auch keiner. Also es sei denn, man ist jetzt echter Bayern-Fan, würde ich jetzt mal davon ausgehen. Weil darüber hörst du ja auch nichts. Ja? Und das ist Männerfußball.
Ja.
Also, ich glaube, es ist halt einfach, ne, die Lobby ist einfach noch nicht da und die Berichterstattung ist nicht so da.
Ja, ja, ja. Das nächste Thema war ja Homosexualität. Das ist in der Tat, finde ich, auch eine, insofern eine spannende Geschichte, weil es ja ganz klar ist, dass einige Frauenfußballerinnen sich zumindest als bisexuell oder auch eben als homosexuell schon ganz klar geoutet haben. Und da gab es ja sogar eine Heirat, da hat jemand seine Lebensgefährtin, ich muss mal nachlesen, die Torwärtin, das ist jetzt ein Artikel aus 2011, Ursula Holl hat ihre Lebensgefährtin sogar geheiratet. Also da ist das durchaus so, dass das benannt wird, wobei ich tatsächlich eher nicht, also den Satz, alle Frauenfußballerinnen seien Lesben, das kenne ich so nicht, das Vorurteil. Habe ich so auch noch nicht gehört in meinem Umfeld, vielleicht gibt's das tatsächlich. Nicht Bereitschaft im Herrenfußball über Homosexualität zu sprechen, ist aber, glaube ich, auch gut erklärbar, oder? Also es gibt ja eigentlich nichts, was männlicher besetzt ist als Fußball, oder? Ich glaube. Das ist falsch. Also das ist falsch, dass man es aus so einer Art Raison, weil man nicht Fans oder Märkte verlieren will oder so, das nicht tut. Aber es ist nachvollziehbar irgendwo, warum man da hinter dem Berg hält. Und ich bin der festen Überzeugung, dass es das ist gar nicht anders machbar, statistisch gesehen, dass es eine große Menge von homosexuellen oder bisexuellen Fußballern geben muss.
Ja, es gibt ja auch Homosexuelle, ne? Also Fußballer, von denen das jeder weiß, also zumindest jeder Journalist, der irgendwie mit Fußballmannschaften zu tun hat.
Okay.
Aber man sagt's halt nicht, ne?
Sag mal, wer?
Nee, garantiert nicht. Nee. Da könnte ich jetzt stockbesoffen sein. Aber es gibt Spieler, die viele kennen, mehr werde ich nicht sagen, die definitiv homosexuell sind, wo es ein offenes Geheimnis unter Journalisten ist, aber ich weiß gar nicht, wo das war. Es gab ja auch diesen Mordfall, ne? Ist das richtig? Habt ihr es richtig im Kopf? Wo ein Spieler sich als homosexuell geoutet hat und dann eben wurde der ermordet?
Das ist in Südamerika sein.
Ich glaube ja.
Ja, ich glaube ja.
Und ich möchte gar nicht ausschließen, dass irgendwelche verwirrten Menschen das in Deutschland auch versuchen würden.
Das weiß ich nicht, ob man so weit gehen würde. Ich finde übrigens, hier gerade gibt es einen Kommentar im Chat, wo einer sagt, ob die eine Einzelkabine zum Duschen haben, die schwulen Fußball, oder ob die immer mit Ständer duschen. Also ich glaube, das ist auch so ein bisschen falsches Verständnis.
Ich glaube, das sind lustig gemeinte Sprüche hier im Chat.
Ja, die aber ein bisschen schief sind.
Die ein bisschen schief sind, aber ich glaube, da kommt auch vieles der ausgeprägten homosexuellen Feindlichkeit auch nochmal her. Du darfst im Fußball andere Sprüche bringen und ein anderes Rollenverständnis auch als Mann äußern, auch wenn du ansonsten im Political Correctness-Rahmen angekommen bist. Und ich glaube, dass viele Männer fälschlicherweise Homosexualität mit dieser neuen Zeit des Political Correctness verbinden. Und das ist nicht so. Also ich kann generell sagen, man darf auch über Schwule herziehen und man darf auch über Schwuchteln sprechen, ohne direkt homophob zu sein. Nur das ist eben eine Sache, wir denken da in Deutschland auch sehr schwarz-weiß, ne? Also entweder findest du das alles okay oder eben nicht. Aber dass man dazwischen auch ganz viel damit spielen kann.
Ja, also die Schwulen, die ich kennengelernt habe, die sehen das ja alles dann auch relativ entspannt. Und das Lustige dabei ist ja tatsächlich, wenn du als Heterosexueller mit einem Schwulen unterwegs bist, sei es in einem Café oder so, hatte ich hier am Anfang in Münster, als ich aus einem Umfeld kam, wo ich da überhaupt keinen Kontakt hatte und dann hier so meine ersten schwulen Kommilitonen und so kennengelernt habe und dann ist immer ein Bierchen getrunken gegangen und da ist mir das dann auch erstmal so bewusst geworden, wenn dann so ein Pärchen an dir vorbeiläuft und man guckt dem dann so hinterher, weil man gerade so eine Redepause hat und tauscht sich dann über die Kleidung auf und entdeckt dann irgendwie, dass jeder eben, also ne, ich habe dann auf die Frau geachtet und er hat auf den Mann geachtet und man spricht so, als ob jeder auf das Gleiche geachtet hat und stellt dann plötzlich fest, ach Moment, da gab es einen Unterschied, ne? Also wo dann er dann sagte, ja, netter Hintern und dann meinte ich, hat man doch jetzt gar nicht gesehen in dem Rock und dann meinte er, was für ein Rock und ich meinte, hä? Irgendwie klar, dass man auf unterschiedliche Dinge achtet. Und also das ist dann schon auch so, also die sehen das schon auch deutlich entspannter. So ist es nicht. Nur die Grenze ist halt immer sehr fließend, ne? Also zwischen Political Correctness und dann tatsächlich auch ausgeprägter Phobie ist ja noch so das eine. Also du hast ja immer Angst vor dem, was dir fremd ist. Das ist ja vielleicht auch erstmal natürlich, aber ich finde Feindlichkeit auch ganz schlimm. Ne? Also vor dem, was fremd ist, erstmal Angst zu haben, ist ja eine urmenschliche Reaktion. Das ist ja auch nicht ungewöhnlich. Das weiß ich, ist das so, Insider? Hast du da Erfahrung, wie dich ein schwuler Mann unter der Dusche siehst? Ich weiß das nicht. Gute Fußballer sind jetzt alle relativ knackig, aber es gibt auch durchaus Frauen, wenn die nackt sind, die würden bei mir nicht zu einer Erektion führen. Das ist halt so. Da gehört noch viel mehr dazu. Was habe ich denn jetzt gerade gesagt? Achso, Phobie und Hass dann letztendlich oder Feindlichkeit. Ne? Also das ist, glaube ich, noch ein Unterschied.
Also ich finde für mich persönlich eine wichtige Sache wird hier gerade auch im Chat geschrieben, weil ich mir ganz oft schwer tue im öffentlichen Rahmen mit dem Thema Homosexualität, ist hier, was jemand im Chat postet, nämlich ich finde die Schwuchteln, in Anführungsstrichen, unter den homosexuellen Männern genauso anstrengend wie die Tussis unter den heterosexuellen Frauen.
Ja, das finden die Schwulen ja selber auch, das ist ja lustig dabei. Also eine richtige Schwuchtel findet ja so ein eben nicht schwuchtliger Homosexuell auch total nervig. Also das ist halt so. Und die sind auch nicht alle ordentlich. Also ich habe auch einige sehr schlampenmäßige Schwule kennengelernt. Das ist ja auch so ein ganz furchtbares Vorurteil. Alle Schwulen sind immer total sauber und ordentlich und penibel und Quatsch. Die sind halt genau wie der Rest der Gesellschaft. Da gibt's die sauberen und peniblen und dann gibt's da halt aber auch die Schlampen. Das ist halt so. Das muss man einfach nur verstehen, dass die sind halt mal abgesehen von ihrer sexuellen Orientierung genauso wie alle anderen. Und wie du schon sagst, die Schwulen sind dann eben das Pendant zur Tutsi. Die sind halt auch total nervig. Ja. Sebastian, bist du noch da?
Ich hatte hier gerade ein komisches Doppelhören, aber
ja, das habe ich auch schon gedacht.
Das, keine Ahnung, ist jetzt weg. Deswegen war ich jetzt kurz
irritiert.
Ja, genau. Ja, also ich denke, um das jetzt mal wieder runterzubrechen auf unser Hauptthema Fußball. Ja. Ich glaube, dass wenn mehr Männer wüssten, dass sie einzelne Schwule genauso scheiße finden dürfen und über die herziehen dürfen, wie sie über Heteros herziehen dürfen, würde sich das Problem langfristig lösen. Also ich habe das gemerkt, einer meiner Freunde hat sich relativ spät geoutet und wir sind so im Freundeskreis, das sage ich auch ganz offen, wo wir ganz viel so Sprüche reißen wie, weiß ich nicht, ne, benimm dich hier nicht wie so eine Schwuchtel oder so, ne? Und als dann der, nennen wir ihn mal Martin, als der sich dann geoutet hat, haben wir einfach mal gemerkt, ey, wir machen jetzt hier ganz komische Verrenkungen so, ne? Also formulieren auf einmal anders, sprechen beim Fußball nicht mehr vom Schwuchtelballett oder so, ne? Und er sagte, ey, jetzt macht weiter damit. Es geht euch doch gar nicht um das Schwulsein, ne? So, und das ist, glaube ich, der Punkt für viele Männer, zum Beispiel zumindest wie mich, weil ich mir nicht, ich fühle mich nicht wohl damit, dass sobald ich irgendetwas gegen etwas sage, was ich an einem einzelnen Schwulen doof finde, ich sofort als homophob oder sonst was betrachtet werde. Mhm. Und ich glaube, dass das ein Teil der Problematik ist. Ja, plus aber natürlich auch, das hatten wir letztens diskutiert, so ganz bekloppte Ideen immer noch von Homosexualität als Krankheit und Virus und so weiter und so fort. Ich glaube, das gibt's leider immer noch, aber das denke ich, wird irgendwann aussterben.
Ja.
In dem Zusammenhang, das gibt es leider noch nicht auf, oh, doch, gibt es auf YouTube? Bin mir nicht sicher. Tim Minchin, Kont, das Lied, wunderschön, geht unter anderem genau darum, also eben nicht nur um Schwule, sondern generell ne, Leute nach ihren Taten zu beurteilen und eben nicht nach irgendwelchen Kategorien, sei es ne, auch religiöser Glaube, Geschlecht, sexuelle Orientierung etc., wie auch immer, sondern nach ihren Merits, superklasse.
Nach ihren was? Entschuldige, nach ihren Merits?
Nach ihrem Handeln. Ne?
Okay.
Also, zu beurteilen. Und natürlich, ne, es gibt da überall genauso viele Nette wie Leute wie Idioten und Leute, mit denen man auskommt, mit denen man nicht auskommt. Und ja, insofern.
Übrigens, ich habe noch nie gehört, dass alle Frauenfußballerinnen, als ich jetzt gelesen habe, musste ich auch kurz schmunzeln, lesbisch sind. Ich muss sagen, für mich persönlich ist Frauenfußball so irrelevant, für mich persönlich jetzt, dass ich mir noch nie über die sexuelle Orientierung von Fußballerinnen Gedanken gemacht habe. Ja. Bin ich jetzt raus?
Nee, ich bin auch am Überlegen. Also mir ist das auch, ja, vor allem ist jetzt auch übertrieben. Also das hört man schon auch mal, alles Lesben, aber ja, mein Gott, also das ist ja danke. Ich verstehe da halt nicht den Gedankengang, warum das so sein soll. Weil eine Frau, die Fußball gut findet, eigentlich ein Kerl sein muss, weil Frauen sonst nicht Fußball gut finden. Und wenn sie dann auch noch Fußball spielen, müssen sie noch viel mehr Kerl sein.
Oder geht das so in Richtung der sowjetrussischen Kugelstoßerin?
Ja gut, das ist ja noch ein ganz anderes Thema.
Nein, ich weiß gar nicht, wie Fußballerinnen, also es hört sich total bescheuert an, aber sind denn Fußballerinnen im Durchschnitt vom Körperbau ähnlich so einer sowjetrussischen Kugelstoßerin? Nee, ne?
Nein, überhaupt nicht. Nein,
ne? Das sind weibliche Frauen auch, oder?
Ja, die sind natürlich wie alle Sportlerinnen, natürlich haben die jetzt nicht die super ober feministischen Figuren oder Feministin.
Wie sieht denn eine Feministin aus, mein lieber Alexander? Erklär mal.
Also die haben halt 90, 60, 90 wirst du bei denen eher nicht finden, bei den meisten Sportlerinnen nicht. Aber das sind halt normale sportliche Frauen, wie das so ist. Sehr durchtrainiert natürlich. Wir wissen, dass die Muskelanlage bei Frauen anders ist als bei Männern. Ne? Also insofern sieht das ein bisschen anders definiert aus. Ja, darfst du gerne twittern, die feministische Figur. sagt einer gerade im Chat. Ja, also nö, normal halt, ne? Also hier Twitter oder suchst du mal bei Google hier gerade die Frauennationalmannschaft. Dann klickst du auf Bilder, dann siehst du ja, wie die aussehen.
Ich glaube, es ist halt auch wieder so, ne? Allgemein Kategorien. Ich habe vorhin mal überlegt,
ich meine, die Männer,
Sportarten von wegen Männer. Mir fielen natürlich auch prompt, ne, die russischen Kugelstoßerinnen ein oder auch Gewichtheberinnen oder wie auch immer. Und dann gibt es auch wiederum Sportarten, wo man sagen kann, ja, die, das geht eher in die andere Richtung. Also ich glaube auch die Unterstellungen oder auch tatsächlich, wie viele Eiskunstläufer zum Beispiel schwul sind.
Ne? Ja, oder Tänzer, ne?
Ja gut, Tänzer sowieso, hätte ich jetzt fast gesagt. Ich meine, da habe ich auch meine persönlichen Erfahrungen. Es war also erstaunlich in der Ballettschule bei mir in der Stadt, wo es also eine relativ kleine Stadt irgendwie zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich drei Balletttänzer gab in der gesamten Truppe, wo sich hinterher Überraschung bei allen dreien rausgestellt hat, die hatten irgendwann die Coming Out. Bei manchen früher, bei manchen später irgendwie, auch ein sehr guter Freund dabei. Ja, natürlich. Also es gibt Schubladen, weil es natürlich auch einen gewissen Wahrheitsgehalt an vielen Stellen hat. Aber ansonsten über breite Teile ja der Leichtathletik oder guckt euch Sportarten wie Tennis an, wo man ja, ne, wer würde da, also bei Tennis wäre mir jetzt nicht bewusst irgendwie, dass man das in die eine oder die andere Richtung irgendwie ziehen würde. Also ich glaube, da ist glaube ich, in Anführungsstrichen Gleichberechtigung entsprechend weit. Was ich spannend finde in dem Zusammenhang, fällt mir gerade an, ist Golf. Also mir fallen auf Anhieb nicht viele Golferinnen ein.
Weil die gibt's aber, mir fallen aber auch kaum Golfer ein, ehrlich gesagt.
Tiger Woods.
Der hat auch ein Problem mit Frauen. ich muss aber auch mal ganz ehrlich sagen, ich finde ja jetzt auch nicht, also der Vorwurf, dass Sportler irgendwie jetzt nicht super toll oder Fußballerinnen jetzt nicht die tollsten und hübschesten Frauen vielleicht sind. Ich finde auch viele unserer Fußballherren, also der Schweinsteiger, der hat einfach auch eine Hackfresse, finde ich. So, der
spielt zwar bei Bayern, ne?
Ja, davon mal ganz ab, aber der sieht auch einfach scheiße aus. So. Der macht ja vielleicht, die mögen ja alle sehr durchtrainiert sein, aber von den Fressen her sind die da auch nicht hübsch.
Wollte ich auch sagen. Es gibt sehr wenige Fußballer, die ich als Mann jetzt mal tatsächlich attraktiv finde. Ja. Also, nee, nicht wirklich.
Jetzt bin ich ja nicht homosexuell.
Ronaldo finden zum Beispiel, also das ist aber egal.
Jetzt bin ich ja nicht homosexuell, aber heterosexuelle Männer gucken Frauen ja auch nicht immer aufs Gesicht.
Ja, trotzdem, es gibt ja sehr gut aussehende Frauenfußballerinnen und dann gibt es auch weniger gut aussehende Frauenfußballerinnen, so wie es
Also, was ich sagen wollte, ist, dass auch ein Schweinsteiger vielleicht als attraktiv empfunden wird.
Ja, jeder hat ja seinen, der hat ja auch hier so eine Modelfreundin, so ist es ja nicht, das will ich ja nicht sagen, aber ne, es gibt ja schon durchaus so diese Symmetriemerkmale, die einen Menschen attraktiv machten. Und viel schlimmer, was ich ja öfter höre als dieser Lesbenvorwurf, also Frauenfußball ist also so Kerlfrauen,
Weiber
oder Kerlweiber oder so was, ne, oder Mannsweiber. Das ist ja nun auch nicht so. Natürlich sehen die, wenn die Haare ganz eng zusammen machen, damit sie beim Sport dann nicht stören und so, sehen die dann halt auch ein bisschen komisch aus. Aber wenn die sich aufbrezeln, sehen die natürlich dann dementsprechend dann auch wieder aus.
Ja, genau, guckt euch mal die gleichen Bilder an, deutsche Frauennationalmannschaft dann bei hier entsprechend Deutscher Sportpreis oder sonst
sowas, genau. Dahin.
Aber
ja, Burschikos sind die nicht unbedingt. Also Burschikos kann ich ja noch mit leben, das ist ja eher so eine Beschreibung auch der Figur, sagt der Chatka Burschikos. Das ist ja eher so eben der nicht sehr, ich habe es ja vorhin für feministisch gesagt, der nicht sehr weibliche Stil sozusagen. Schon eher Mann-Weiber, so finde ich schon auch ganz schlimm. So. Ja. Was war denn noch? Was haben wir noch? Sexualität? Was haben wir noch?
Achso, ich wollte nur reinwerfen, weil als ich ein bisschen geguckt hatte zu dem Thema, Markus Urban, also der Name war mir auch irgendwie untergegangen, denke ich auch gerade mal im Chat, Markus mit C. Der hat ein Buch geschrieben, das ist ein ehemaliger Amateurfußballer, der ist ausgestiegen tatsächlich, bevor er richtig in die großen Ligen reinkam, weil er schwul ist und hat dann darüber auch ein Buch geschrieben, als Versteckspieler, und engagiert sich jetzt eben auch in dem Thema Fußball gegen Homophobie und ähnliches. Und er hat nach eigenen Ansagen eben tatsächlich aufgegeben, weil er eben auch diesen Druck gesehen hat, dann eben irgendwann als homosexueller Spieler dann auch in der Bundesliga zu stehen und da ist er dann nicht rein. Und hat
das ist aber auch eine ähnliche Geschichte, finde ich, wie bei den Boygroups, wo es ja dann auch oder den einen oder anderen Homosexuellen gab, die das dann auch nicht zugeben musste, weil das da auch marketingtechnisch nicht funktioniert hat. Also dieser soziale Druck, ich kann das schon auch nachvollziehen. Wobei ich, wie gesagt, immer noch Homophobie immer noch nicht so schlimm finde, wie diese Feindlichkeit.
Ja.
Dieses Herabwertende dann letztendlich. Ich kann ja befremdet sein davor. Also so. Aber ich kenne auch wirklich Leute, wo so ganz schnell ein Hass umschlägt. Und was ich ja überhaupt nicht haben kann, ist dieser blöde Spruch, wenn die mich anbaggern. Und das sind dann meist auch Kerle, wo du genau weißt, dich würde ein Schwuler, die würde auch eine Frau mit der Kneifzange nicht anpacken. So grundsätzlich, die würde gar keiner mit der Kneifzange. Mach dir da mal keine Gedanken. Verstehst du? Und ich muss sagen,
das ist vorweggenommener Schutzmechanismus gegen kognitive Dissonanz. Wahrscheinlich wissen die das insgeheim, dass sie keiner mag, so nach dem Motto, die sollen mich bloß in Ruhe lassen, die sollen mir bloß nicht hinterherrennen.
Ja. So, und ich kann definitiv sagen, ich bin sowohl von Männern als auch von Frauen angegraben worden und die unangenehmeren Anbaggereien sind tatsächlich von Frauen erfolgt, weil die dann auch nicht aufgehört haben. Also weißt du, wenn ne, auf einer Party, wenn dann einer mal ein Schwuler dich irgendwie dann anmachen will, du sagst ja, sorry, also da bin ich jetzt echt im falschen Team für dich, das tut mir jetzt leid irgendwie, dann ist das auch okay und gesetzt. Das hast du bei einer angetrunkenen Tussi, wenn wir diesen Begriff dann nochmal nehmen, schon auch mal, dass das dann nicht so gelingt.
Aber da hast du ein sicheres Verhaltensrepertoire.
Bei der Tussi?
Ja.
Ja gut, klar, das musste, als das erste Mal mich ein Mann angegraben hat, war das für mich auch befremdlich. Und dann habe ich aber sozusagen das Verhaltensrepertoire, was ich bei Frauen dann auch hätte, so durchdacht, aber brauchst du alles gar nicht, du kannst mir jetzt auch einfach sagen, ist halt nicht. So, du brauchst da ja letztendlich auch gar kein Verhaltensrepertoire.
So. Aber ich wollte noch kurz einen Nachsatz zu der Attraktivität von Schweinsteiger sagen, weil das ja hier auch ein Psychotalk ist. Wir wissen ja, dass die Attraktivität von Männern einhergeht mit ihrem wirtschaftlichen Erfolg.
Ja, deswegen hat er auch eine Modelfreundin.
Genau, wahrscheinlich deswegen. Nur, sagt der Alexander, ich habe keine Meinung dazu, lieber Schwein. Aber auf jeden Fall.
Hört der Schwein hier eigentlich zu?
Ich glaube, der tut im Moment besser anderes, glaube ich.
Wer weiß, vielleicht sitzt er da gerade irgendwie so, hat nichts zu tun im Internet und.
Ich glaube, dass die jetzt alle 22 Mann jetzt gerade plus Betreuerstab da sitzen und gehört haben, dass sie heute eine Sondersendung machen und das jetzt hören. Vielleicht kann man das auch nochmal twittern. Die Nationalmannschaft hört hier zu.
Ja, genau hier. Liebe Kolleginnen und Kollegen im Chat, die auch bei Twitter seid, macht das mal gerade. Sagt, selbst die Nationalmannschaft hört. Das wäre auch eine schöne.
Na, also auf jeden Fall, die Attraktivität von Männern geht einher mit wirtschaftlichem Erfolg, die Attraktivität von Frauen nicht. Und das kann natürlich ein Grund sein, warum es weibliche Sportlerinnen schwerer haben, Anerkennung zu bekommen als männliche Sportlerinnen, also Männer quasi.
Ja.
Zu gewagt, Sven?
Aus dem Bauch aus ja, aber kann ich jetzt nicht verargumentieren. Ich hole mal mein Ego-Psychologie-Bullshit-Bingo raus.
Ja. Wie ist denn das eigentlich? Wollen wir jetzt das Spiel kommentieren oder machen wir weiter?
Oh Gott, Spiel läuft. Jetzt muss ich also, wieder.
Wenn ich Spiel kommentieren wollte, müsste ich wahrscheinlich ins Schlafzimmer gehen. Zu dem
wir können auch einfach weiter senden. Also ich habe jetzt auch kein Problem mit.
Jetzt spielt Polen, ne?
Ja, ja. Ja, du wolltest die Sendung machen.
Ja, ich weiß.
Ja.
Also sollen wir denn weitermachen, lieber Chat? Oder sollen wir jetzt aufhören?
Was haben wir noch für Themen?
Wir haben nämlich noch das Thema Stress und das Thema Hokuspokus im Fußball.
Ah ja, Sportpsychologie auf der einen Seite und also
Rakel. Ich kann hier auch weiter.
Wir können weitermachen und der Chat versorgt uns einfach mit
aktuellen. Ja, ich hab den Live-Kommentar parallel laufen. Anpfiff.
Ah, okay.
Ja, wunderbar. Aber nimm irgendwas, was nichts auf die Bandbreite geht. Bitte nicht den
Video. Nein. Schon mal weg. Keine Angst.
Mein Gott, dieser Wodka hier, der haut aber auch mächtig.
Also ich habe jetzt hier, ich habe die Viertelflasche habe ich jetzt leer. Drittelflasche, Viertel. Ich glaube, es ist mehr als ein Drittel, es wird ein Viertel sein.
Ich muss mal wieder einen von den anderen Whiskys probieren. Also ich kann dazu sagen, also der Whisky 25.61 von der Mount Whisky Society mit dem Titel Lemon and Vanilla Delicacy hält tatsächlich, was der Name verspricht. Der ist richtig, richtig lecker. Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt mal über zu Challenging but Great.
Oh ja. Ah, ja, du hast es vor.
Okay. Go for it, Sven.
Ich würde sagen, wir werden, weil wir das auch noch angesprochen haben, wir spielen noch mal kurz ein Video ein, weil da kann ich noch mal ganz kurz verschwinden.
Ein Video?
Also ein Song. Also und zwar,
können wir den, ja, den ich mir jetzt, gewünscht
wollte
habe?
Wollte ich jetzt nämlich gerade einleiten, lieber Sebastian, damit das nicht untergeht.
Alexander, ich danke dir vielmals. Auch im Namen...
Darf ich sagen, es sind nämlich nicht die Irländer, es sind die Iren.
Das versteht jetzt kein Schwein, der zuhört, aber...
Das war aus der Redaktionssitzung vor der Sendung.
Ja. Innere Wahrheit.
Und zwar spielen wir jetzt mal ganz kurz in der Pause den Song The Fields of Anthony in einer Version von den Dubliners, weil wir an dieser Stelle den irischen Fußballerinnen und Fußballern gedenken wollen, vor allen Dingen der irischen Nationalmannschaft, für die EM ja, ich glaube, die sind definitiv raus, auch rechnerisch.
Ja,
ne?
Ja, die sind raus.
Ein Ende gefunden
hat. Deswegen haben sie es ja gesungen.
Genau. Können wir mal klatschen für Irland, Jungs?
Ja.
Also grundsätzlich.
Auch wenn es ein Schottland kein Fischer ist, geht es, Leute, es launche.
Ja. launche und wir sehen uns und sprechen uns.
Wir sehen uns in 4 Minuten und 12 Minuten haben wir uns wieder. Das waren die Dubliners mit Fields of Anthony Rye. Und ja, sind wir wieder alle dabei?
Jo. Ja.
Film Fun Fact zu dem Song, der kam in Dead Poets Society, Club der Toten Dichter vor, was allerdings falsch ist, weil der Film spielt ungefähr 10 Jahre, bevor das Lied geschrieben worden ist.
Ah ja.
Nur mal so.
Sebastian, warum hast du das denn gewünscht?
Ich habe es mir gewünscht, weil ich also ich mag Irland sehr. Und ich habe dieses Lied kennengelernt im Umfeld zu dieser ganzen Irish Rebel Songs in einer sehr schönen Version, wo Sinn Féin und IRA dann auch noch eingebunden werden. Und weil das aber auch ein Song ist, der auf keinem Irish Folk Konzert fehlt, finde ich. Also egal, wie die Band drauf ist, der Song läuft neben der Hymne auf jeden Fall.
Okay. Und weil wir die Iren grundsätzlich ja mögen und wir bedauern, dass sie ausgeschieden sind. Und weil man ja sagen muss, das ist das Gegenteil zu den aggressiven Fans, die irischen Fans haben, nachdem es klar war, dass es vorbei ist, diesen Song minutenlang gesungen, ganz friedlich. Und da kamen dann so schöne Aussagen wie, was macht ihr denn jetzt? Und dann haben sie gesagt, wir gehen jetzt in die Kneipe, wir trinken den ganzen Alkohol aus und wenn der alle ist, gehen wir in den nächsten Ort und trinken da den Alkohol und feiern unsere Jungs. Und auch so kann ja Fußball sein.
Mhm. Ja, aber ich glaube, das ist auch sehr irisch. Also ich muss sagen, ich habe nie so gut gefeiert mit wildfremden Leuten wie in irischen Pubs.
Das stimmt, das ist mal eine sehr angenehme Atmosphäre.
Also ich meine, ne, also irische Pubs in Irland jetzt, also das ist, man kann auch mit Engländern in Pubs feiern, da wird der Sven tausend eine Geschichte zu haben.
Lieber nicht.
Aber ich finde ihren nach wie vor einfach irgendwie entspannter. Und das alles andere wäre jetzt sehr politisch und wir reden heute über Fußball und das könnte ja die nächste Verknüpfung sein, gehören Fußball und Politik zusammen oder eben auch nicht.
Ich glaube, nur um an das anzuknüpfen, was ich vorhin mal kurz erwähnt habe, ich glaube, das ist aber auch der Unterschied zwischen wiederum dem Pub in England und dem Pub in Irland, weil ich so erlebe, dass tatsächlich der Pub in England gehört mit dazu, da hält man sich auch auf. Der Pub in Irland ist einfach das Wohnzimmer des Ortes. Da ist man halt immer, in Anführungsstrichen. Da spielt sich das Leben ab. Ja, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Unterschied. Also ein bisschen von der Tendenz her.
Ja, das war's dran.
Ja, Fußball und Politik, Jungs, denn das hätte mich mal eure Meinung.
Ich finde, Sport und Politik sollte man dann als Thema machen. Und ich habe da eine relativ dezidierte Meinung. Willst du jetzt auf die Ukraine und Boykott und diese ganzen Klamotten raus? Oder wo willst du?
Genau. Beziehungsweise generell auf Ukraine, also Boykott ist, finde ich, nochmal eine andere Frage, aber generell Menschenrechtssituation in der Ukraine versus Shiny WM, EM.
Ja, weißt du, das ist, also ich habe da eine relativ einfache und dezidierte Meinung zu. Also das ist, wir haben mit der Ukraine keine lukrativen Verträge und keine wirtschaftlichen Abkommen und haben da auch keinen Gewinn von der Ukraine. Da können dann unsere deutsche Politiker sich sehr schön hinstellen und können sich kritisch äußern und können andeuten, dass sie das boykottieren wollen. Als die Olympiade in China war, die also menschenrechtsmäßig doch deutlich nochmal hinter der Ukraine sicherlich liegt, da ist man gerne hingefahren, weil man da einfach auch ganz viele Autos verkauft und den Transrapid verkaufen kann und ganz viele tolle Züge verkaufen kann. Also das halte ich für eine Debatte, die man gar nicht führen muss. Das ist eine absolute Doppelmoral. Da, wo man sich's leisten kann, da ist man kritisch. Und da, wo man wirtschaftlich sich was von verspricht, da fährt man hin und steht bei der Eröffnungsfeier fröhlich klatschend in den bunten Reigen, während im Hintergrund die Dissidenten weggesperrt und zwei umgebracht werden. Also halte ich jetzt für eine sehr müßige Debatte.
Wird das denn für dich, um diese Debatte nicht ganz abzubürgen, wird es dich denn für dich bedeuten, dass man deiner Meinung nach auch in China mehr machen sollte oder dass man sich das in der Ukraine beim Fußball knicken sollte?
Nee, ich finde, man hätte, das ist ja in der Retrospektive dann immer auch einfach zu sagen, man hätte auch China gegenüber mehr Kritik äußern müssen, auch von offizieller Seite. Und ja, das Erdgas ist richtig, was Ralf Naus erwähnt, aber ich finde, die Politiker da, wo man sieht, das ist der Zukunftsmarkt, ohne die Chinesen können wir nicht, da äußert man sich auch nicht kritisch zu. Da gibt es dann zwei Hinterbänkler, die sich äußern, der Rest nicht. Und bei einem Staat, der ja wirtschaftlich dann eben nicht so mächtig ist, da kann man es sich dann leisten, irgendwie auch nicht hinzufahren und so. Und es gehört halt überall hin. Und ich empfinde gerade auch wir als Deutsche, das klingt vielleicht ein bisschen blöd und ein bisschen pathetisch, haben da auch die Pflicht, auf Menschenrechte hinzuweisen, weil wir uns das auch leisten können. Und ich bin da sowieso auch von der deutschen Außenpolitik maximal enttäuscht der derzeitigen Regierung. Wenn du mal guckst, unter Fischer, wie oft da unter der Leitung von Fischer oder auf Initiative von Fischer Palästinenser und Israelis sich da weißt du, was ich meine, sich getroffen haben zu Friedensgesprächen. Der Fischer hat die ständig an einen Tisch geholt. Was findet denn heute noch bei unserem Außenminister statt?
Wobei, also da gebe ich dir prinzipiell zu 95% recht.
Das haben wir ja selten.
Aber für die Polen war das übrigens, da kommen wir wieder zu Sex zurück, für die Polen war das eine sehr interessante Sache in den polnischen Medien, als der schwule deutsche Außenminister seinen Antrittsbesuch in Polen hatte. Das war schon ein Politikum in Polen.
Ja gut, das war an anderer Stelle auf der Welt auch ein Politikum. Es gibt auch sicherlich einige Länder auf der Welt, wo ganz wissentlich ausgeblendet wird, dass er schwul ist. Aber auch dafür ist er mir dann eindeutig zu schwach. Also der tritt ja auch nicht für die Rechte der Schwulen ein. Wenn er das dann mal wenigstens machen würde, dann muss er nicht Frieden nach Israel bringen. Aber dann soll er um die Welt fahren und soll mal den Moslems erklären, dass man auch als schwuler Mensch ein guter Mensch sein kann. Aber auch das macht er ja nicht. Der tritt ja gar nicht in Erscheinung. Und das Ausland kennt den deutschen Außenminister auch im Prinzip gar nicht. It's all Merkel.
Ja, die FDP hat relativ schlechtes Händchen bei der Ministerwahl bewiesen. Also ich stehe ja bekannterweise traditionell der FDP nicht ganz so fern. Wenn ich mir das angucke, die Minister Westerwelle, Rösler und Niebel sind garantiert nicht die Speerspitze der Intellektualität der FDP.
Nee, definitiv nicht.
Und das will schon was heißen.
Ja, also insofern, ich weiß nicht, ob ich da die Diskussion torpediert habe, aber weißt du, das ist so, der eine kann sich's leisten, kritisch sein, der andere nicht. Also ich finde, gerade wir in einem freien, demokratischen Land mit einer öffentlichen, mit der Möglichkeit zur öffentlichen Meinungsäußerung, wir müssten da noch viel mehr kritisieren. Ich weiß auch immer, dass es dann Restriktionen gibt, die das verhindern, das ist klar, und du kannst dann auch nicht alles boykottieren. Und ich finde auch grundsätzlich ist falsch, zu sagen, da fährt jetzt die Mannschaft nicht hin. Auch das finde ich falsch, weil das ist dann eine andere Ebene. Aber ich finde, wenn man es kritisiert als Regierung, dann sollte man es konsequent immer kritisieren und bei allen Ländern, in denen Missstände sind, darauf hinweisen und nicht bei dem einen das machen und bei dem anderen nicht.
Macht das irgendein Staat?
Nein, natürlich nicht.
Nein, ich frage, das ist eine offene Frage. Das ist jetzt keine rhetorische Frage.
Ich glaube nicht, dass dafür ist es Politik, ne? Dafür ist es Diplomatie.
Ja.
Das ist,
ich sage ja auch nicht, dass man da undiplomatisch sein kann, aber ne, also die Form, wie die Ukraine in der deutschen Politik kritisiert worden ist, das hätte ich mir für China auch gewünscht.
Habt ihr einen Sky gesehen, Jungs?
Klar.
Sven, nee, auch? Leider noch nicht.
Also seit ich das gesehen habe, sehe ich den UN-Sicherheitsrat mit ganz anderen Augen. Wer jetzt nicht weiß, was ich meine, der muss einen Sky einfach gucken, dann wird er verstehen, was ich meine.
Den man ja schon vorbestellen kann auf Amazon inzwischen.
Also hier wird gerade im Chat gefragt, ob ich I im Sky meine. Nein, ich meine natürlich nicht I im Sky, sondern ich meine Iron, so wie das oft ausgesprochen wird im Deutschen falsch. Iron Sky. Genau, Iron Sky wird hier auch gerade von einem Mit-Podcaster gepostet. Da war das nämlich so mit dem UN-Sicherheitsrat.
Das ist so ähnlich wie das Sword, ne? Also das
genau.
Schwert, wo ja dann der Deutsche auch gerne Sword zusagt.
Das Iron Sword.
Iron Sword. Da sind wir dann bei Arnold.
Ja.
Lasst uns mal den nächsten Psychotalk über die Filme von Arnold Schwarzenegger machen.
City Cobra. Da müssen wir einen USK 18 Talk machen, oder?
Red
FSK 18.
Red Heat.
Red Heat,
ein
Red Heat,
großartiger.
Geilste Szene in Red Heat ist immer noch, wo er in der Polizeistation ist und der New Yorker ist New York, glaube ich, ne? Der New Yorker Bulle sagt dann, ja, Entspannungsmusik und so, das machen wir ja hier in Amerika zum Entspannen. Was macht ihr? Und dann sagt Schwarzenegger, Wodka. Ja, Wodka. In dem Sinne, Prost.
Slauntje.
Großartig. Das wird übrigens der nächste Psychotalk Arnold Schwarzenegger Film.
Wirklich? Arnold Schwarzenegger, können wir ja mal Psychotalk über Filme machen?
Nein.
Oh.
Ja, wir sind nur die Wingmen, Sven. Wenn der Hoaxmaster.
Ja, Master.
Na also, geht doch.
Jeff Master.
Hast du denn schon welche gesehen, Sven, oder musst du dann noch nacharbeiten?
Ich glaube, ich muss mal wieder aufholen. Also, obwohl jetzt nicht Schwarzenegger, also Moment, also Terminator, also Red Heat habe ich auch gesehen.
Er hat ja erstaunlicherweise gar nicht so viele Filme.
True Lies.
Trullies.
Trullies. Oh Gott. True Lies. Ja, jetzt dann müssen wir allerdings.
Ja, auch, die Expendables, ganz großer Gastauftritt von Arnold Schwarzenegger.
Ja, nee, also schon die mit ihm in Hauptrolle, ne? Ja, Running Man, ne?
Predator wird hier gerade
Da ist ja auch immer die Frage, ob man Predator oder Predator sagt, ne? Also ich neige ja zu Predator.
Ja, Predator. Predator auch da, tolles Zitat, allerdings kommt es da von dem Afroamerikaner.
If it
Wenn
bleeds,
es blutet, können wir es auch töten.
Ja. Ja, genau, if it bleeds, we can kill it.
Ich auch sehr antifeministisch, dieses, naja, ist eine andere Aussage.
Twins, danke.
Hi, ja, der politisch inkorrekte Talk mit dem Psychologen. Aber wir sind ja ausgebildet.
Ich distanziere mich von den Aussagen meiner Mitcaster.
Das schadet sowieso nie. Immer noch.
Ja, also Sven, wir können auch irgendwie Herr der Gezeiten mit dazu nehmen. Schwarzenegger-Filme plus Herr der Gezeiten.
Batman und Robin.
Plus Fackeln im Sturm.
Oh ja.
Oh Gott.
Jetzt hab ich tatsächlich gehört, als du Fackeln im Sturm gesagt hast, habe ich zuerst eine andere, den Anfang von Fackeln habe ich anders interpretiert und dachte, jetzt sind wir doch im Pornomilieu angekommen. Aber ist eine andere Sache.
Fackeln im Sturm. gibt's bestimmt. Den Produzenten, der voll in den Arsch reihe.
Es gibt ja auch Jurassic Fuck, ne?
Ja. Es gibt auch mehrteilige Star Trek Triple X Parodien.
Mhm.
Die heißen dann Starfuck, oder?
Nee, die heißen schon Star Trek Triple X und dann, aber.
Meine Master- und Commander-Sache habe ich euch erzählt, ne?
Was?
Master- und Commander-Sache?
Nee.
Also nicht ich, sondern jemand anders hat in meiner Junggesellenwohnung Master und Commander runtergeladen, was ich ablehne, denn ich finde, die Filmindustrie muss mit jedem Euro unterstützt werden, damit auch die Filmindustrie weiterhin sich ihre Sets leisten kann, so wie sie sind. Und dieser runtergeladene Film war dann nämlich nicht der gegenständliche Film mit Schiffen zu tun hat, sondern fing direkt an mit einer schwulen SM-Szene. Master und Commander hatte da eine ganz andere Bedeutung.
Und du dachtest,
wenn illegale recht. Downloads furchtbar schief gehen. Das könnte übrigens der Folgentitel sein, illegale Downloads, die schief gehen. Du wirst als putzig bezeichnet übrigens, Sebastian.
Also ich denke, putzig ist, glaube ich, okay, oder? Ich glaube, putzig ist heutzutage okay.
Ja, besser als nett.
Ja, nett ist ja Bojack Kamps, ne?
So, liebe Leute, wir kommen nochmal zurück auf unser eigentliches Thema. Ja, auch wenn der Alkohol es schon fast verhindert.
Nein.
Stress. Und ich hab gerade nebenbei versucht, das zu googeln. Also wie kommt ein Fußballer, jetzt kommen wieder die Fragen, die uns gestellt wurden, mit der Niederlage klar, vor allem während eines Turniers, wo er ja am nächsten Spiel nochmal mehr Leistung bringen muss, damit die Mannschaft im Turnier bleibt. Dann ist die Frage, ist das Mentalität, das ist glaube ich irgendwie nicht so ganz korrekt formuliert, oder kann man diese Professionalität auch trainieren? Und was genau ist Mentaltraining? Oder ist das doch nur Hokuspokus? Und in meiner Wahrnehmung, wenn ich das mal kurz einführen darf, einführen darf. Das ist nach dieser Form.
Ich muss aufholen. Muss man drin
gehen. Hör mal auf, immer so zu lachen über diese Einschnüsse hier. Ja. Ist doch okay, dass er einführen, sagt der Hoaxmaster Sven. Ja.
Ach, Jungs.
Erinnere ich mich da immer liebend gerne an Boris Becker. Und in meiner Wahrnehmung ist tatsächlich diese ganze Debatte über die mentale Stärke, ne? Ich kann den schlecht nachmachen, ne? Aber ich glaube, vor Boris Becker hat man nicht über die mentale Stärke oder die mentale Belastung gesprochen. Denn es war Boris Becker, der immer wieder vor, mental hat mich gut gefühlt.
Ne? Und Andi Möller, ich hatte vom Feeling her ein gutes Gefühl.
Das, ja, aber war der Möller nach Becker oder vor Becker? Hier, Chat, recherchiert das mal nach. Aber es stimmt. Und Möller, genau, Möller die Heulsuse. Und ich glaube, diese Thematik ist erst später entstanden. Wahrscheinlich aber auch vor dem Hintergrund, meiner Ansicht nach, also diese Belastung, die auf den Profisportlern lastet, gerade auch im Fußball, die ist, glaube ich, auch durch den gesteigerten Kommerz im Fußball, glaube ich, auch gewachsen. Also so in den 70er Jahren, der Fußballer, der konnte da halbwegs gut von leben. Aber das waren ja nicht Millionenbeträge, die für den Verein daran hingen. Oder Werbeverträge in Millionenhöhe, die von seinem Abschneiden abgehangen haben. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Druck, der somit auf den einzelnen Spieler lastet, vor allen Dingen auch der wirtschaftliche Druck für sich selber als Person, ne, die haben auch eine ganze Laufzeit, und für den Verein vor allen Dingen, schon dazu führt, dass das heute mehr ein Thema ist, als das früher ein Thema ist. Und natürlich hat die Psyche einen Einfluss. Auf der anderen Seite halte ich aber auch grundsätzlich Fußball jetzt anders als Schach für eine Geschichte, für die du nicht unbedingt die allerhöchsten kognitiven Leistungen brauchst, oder?
Brauchst du etwa?
Ich?
Ja.
Generell schon, ja.
Nee, das war jetzt das Ausatmengeräusch, glaube ich, was er meinte.
Nach meinem langen Monolog.
Ach so, ja, das war ein, boah, ich weiß nicht.
Zigarette nach dem Monolog.
Ob ich das schreiben würde. Aber vielleicht kann der Sven noch was sagen, sodass sich bei mir ein Bild bilden kann.
Also Mentalstärke würde ich jetzt nicht unbedingt mit tatsächlich, also mit mentaler Belastung im eigentlichen Sinne, also für mich sind das zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Also ich meine, die Leistung, die du natürlich während eines Schachspiels bringen musst, ist was anderes als wenn du es Fußball spielst. Natürlich auch so ein Fußballspiel strategisch. Ich glaube, was wo man ja eher unterscheiden muss, ist das, was du beschrieben hast, ist ja eher durchaus die in erster Linie mal emotionale Belastung, der Stress, der bei einem dadurch entsteht, dass ja irgendwas an diesem Spiel dranhängt und das ist an meiner Leistung, was dranhängt und eben über den eigentlichen aktuellen Sieg hinaus ist natürlich bei der Mannschaftssportart, also kann immer noch mal was ganz anderes sein als bei einer Einzelsportart. Bei einer Einzelsportart liegt's an mir, da kann ich mich nicht rausreden. Da ist das Thema natürlich irgendwie noch viel wichtiger. Ne? Bei der Mannschaftssportart kann ich mich rausreden, ja, ich hätte ja besser, wenn der andere, ne, und zuspielt und was weiß ich alles. Und und natürlich habe ich selber auch meinen Beitrag, aber aber ich glaube, das ist halt was anderes irgendwie im Sinne von Mentalstärke. Also ich glaube schon, dass dieses Thema, wie gehe ich mit Niederlagen um, also gerade in so einem Spiel, eben nicht notwendigerweise Liga, klar, okay, ich liefere hier einmal in der Woche im Normalfall, wenn ich nicht gerade parallel noch in irgendwelchen anderen Wettbewerben drin bin, muss ich halt meine Leistung liefern und wenn es halt irgendwie vorhin nicht geklappt hat, dann muss ich halt für die nächste Woche irgendwie reinkeulen. So, jetzt stehe ich halt in so einer Europameisterschaft drin und ich weiß, ich bin in 3 Tagen wieder dran. Ja, und beziehungsweise, wenn ich heute meine Leistung nicht bringe, vielleicht bin ich dann 3 Tagen eben nicht mehr dran, weil meine Mannschaft ist in 3 Tagen nicht mehr mit dabei. Das ist natürlich als Stress, als emotionaler Druck natürlich immer was ganz anderes. Und da ist natürlich schon die Frage, wie gut kann ich solche Niederlagen wegstecken?
Glaubt ihr, weil ihr beide jetzt auf diesen Aspekt des Mannschaftssports fokussiert habt, ne?
In meiner Fußball, ne?
Ja, genau, aber in meiner Wahrnehmung ist Fußball durch diese Tendenz der Fokussierung auf einzelne Stars immer stärker zu einer Sportart geworden, wo der einzelne Spieler mehr in den Fokus rückt im Vergleich zur Mannschaft?
Nö, ich glaube, das ist eher ein Pressephänomen.
Okay.
Also, ne, also die Presse kann ja nicht über 11 Leute berichten.
Mhm. Wer war schuld?
Ja, so, ne? Aber was ich tatsächlich verstanden habe, was tatsächlich auch, glaube ich, der Fall ist, ist, dass die Taktik im Fußball einen ganz anderen Stellenwert gewonnen hat. Ich habe inzwischen auch verstanden, das ist bei mir noch gar nicht so lange her, lass mal 3, 4, 5 Jahre sein, dass bei mir der Moment eingesetzt hat, dass ich verstanden habe, dass es sowas wie Laufwege gibt. Und da hat der Klopp bei, weiß nicht, was letzte Weltmeisterschaft, Europameisterschaft, wo der die Analysen dann gemacht hat, immer nach den Spielen und den Halbzeiten. Im ZDF war das, glaube ich, ne? Weltmeisterschaft in Deutschland war das, ne? Da hat er doch dann immer
schon so ein
Touchscreen und so gemalt. Da habe ich das erstmal tatsächlich verstanden, wie ein Trainer durch taktische Maßgaben auch so ein Spiel steuern kann. Deswegen glaube ich schon, dass Fußball grundsätzlich ein Mannschaftssport ist, dass die Medien aber für ihre Berichterstattung Einzelpersonen brauchen. Da bin ich bei dir. Ich glaube, das war früher ein bisschen anders. Früher war, glaube ich, auch der Fokus, das ist jetzt höchst subjektiv, auf den Trainer zum Beispiel auch ganz doll. Also da wurde mehr über Trainer berichtet als über Einzelspieler. Mhm. Weil da war der Trainer der Verantwortliche. Da hat man es am Trainer festgemacht. Und heute ist dann so, ne, Portugal ist es dann halt Ronaldo oder hier die Wade von Ballack, wenn sich da noch dran erinnert.
Ja,
ja, ja.
Das war ja, ne, das war für die Bild auch ein gefundenes Fressen. Da konntest du ja nochmal vielleicht 1 Million Zeitungen mehr mitverkaufen. Mit der Wade von Ballack. ist natürlich toller, als wenn du da über die Taktik der Mannschaft sprichst und ob jetzt im 4-4-2-System oder im 1-5-4-System gespielt wird.
Na gut, ich meine, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die taktischen Variationen, die großen taktischen Variationen eigentlich seit Ende der 90er Jahre nicht mehr stattfinden.
Nee, die sind relativ festgelegt im System, weil der Sport ja auch in seiner Ausgestaltung und in der Trainiertheit der Leute ja auf einem Niveau angelangt, wo wahrscheinlich nicht mehr ganz so viel nach oben geht.
Naja, beziehungsweise wo sich auch kaum einer noch was Neues traut, ne? Also jetzt taktisch gesehen, du hast halt bei den meisten Mannschaften hinten die Viererkette, es spielt fast jeder mit Abseitsfallentaktik. Die Raumdeckung hat die Manndeckung größtenteils abgelöst, bis auf wenige Beispiele, wo du noch Manndeckung praktizierst bei Stars. Insofern gibt's wenig Mannschaften, vielleicht noch die Spanier, die von der taktischen Aufstellung und der Spielart her völlig aus dem Rahmen fallen. Insofern ist es natürlich auch ab irgendeinem Punkt nicht mehr so spannend über die Taktik zu berichten, ne? Weil du einfach kaum Variation drin hast.
Ja. Und ich glaube, die Diskussion über die, sagen wir, psychische Stärke von
psychische
Mannschaften.
Psychische
Stärke von Mannschaften. Ich halte das ja ein Gerücht. Es gibt ja diese tollen Anekdoten. Beckenbauer, ne? Also Deutschland, Holland, Rudi Völler wird angespuckt und wird vorher schon dann vom Platz gestellt in dem entscheidenden Spiel gegen Holland und Franz Beckenbauer sagt dann in der Kabine: Ihr spielt nicht mehr für Deutschland, ihr spielt für Rudi und die Deutschen gewinnen dann in Unterzahl das Spiel. Ich glaube, das ist auch wirklich so eine Form von Legendenbildung, die da stattfindet. Und auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass in der Zeit, als Klinsmann